Ein herzliches Hallo zum Frontispitz Literatur Podcast, Folge 194 schon. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir natürlich wieder die wunderbar vorbereiteten, die frisch zum Präsidenten nominierten.
Nein, noch nicht.
Alexander Röske und Max Bringmann. Grüß euch.
Grüße.
Hallihallo.
Ja, Verzeihung, dass ich diese dramatische Neuigkeit jetzt hier schon ausgeplaudert habe, lieber Alex. Bist ja noch nicht, also müssen wir das vielleicht noch ein bisschen unter Verschluss halten.
Genau.
Ja, genau.
Wir sind ja hier unter uns, da kann man ja offen reden.
Genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserer neuen Buchbesprechung. Wir mussten ein bisschen bei uns im Buchplan hin und her schieben, aber haben ja schon angekündigt, dass wir ein wirklich tolles Buch diesen Monat auf unserem Tableau haben. Wobei jetzt in der Vorbesprechung klang das ein bisschen anders, gäbe es Kritik an diesem Werk. Ich bin echt gespannt. Und zwar sprechen wir heute über Christian Krachts Air, also A-I-R, Luft. Das Buch erschien vor gar nicht so langer Zeit. Ich glaube, jetzt zur Buchmesse lag es auf jeden Fall schon da. Es müsste ein bisschen früher erschienen sein, also Frühjahr 2025. Ich bin kein so großer Kracht-Experte, dafür haben wir unseren Max hier, der, ich glaube, alles von ihm gelesen, oder?
Es fehlt mir eins.
Okay, das fast alles. Okay, bis auf Ausnahme. Für mich war das der erste Kracht. Ich weiß nicht, Alex, wie sah es bei dir aus?
Mein zweiter.
Oh, dein zweiter. Sehr gut. Dann bin ich noch gespannt, welchen anderen du dann gelesen haben wirst.
Ja, nee, das ist jetzt das, was jeder, glaube ich, als erstes liest. Faserland.
Ach so, okay.
Das, gut. Ja.
Ja, damit hat er doch gewissermaßen auch seinen Durchbruch erlangt, jedenfalls
beim breiten Publikum. Von dem Buch nur, ich könnte euch nicht mehr groß sagen, worum es geht, außer dass die Hauptfigur da irgendwie viel rumgereist ist und was hängen geblieben ist, ist diese merkwürdige Jacke, die irgendwie gefühlt jetzt im Nachhinein, ich weiß gar nicht, 15 Jahre später irgendwie auf jeder Seite Westen einmal erwähnt wurde.
Die Barberjacke.
Okay.
Die genau. Barberjacke. Hatten meine Eltern auch eine. Jeder eine.
Ansonsten ist von dem Buch nicht viel hängen geblieben, wenn ich ehrlich bin.
Ich dachte, Barberjacken legt man sich eigentlich nur in dem Moment zu, wenn man beabsichtigt, aufs schottische Hochland zu ziehen und sich einen Land Rover zu kaufen und dort entweder als Adliger oder als Förster zu arbeiten.
Ich glaube, Kracht hatte damals eine Kooperation und hat die Jacke einfach nochmal groß gemacht.
Auch möglich.
Ich bilde mir sogar ein, dass die Absatzzahlen der Jacke damals gestiegen sind, aufgrund des Romans. Max nickt, ja. Irgendwie war doch sehr da gut. Sowas.
Ja. Ist aber auch naheliegend. Also das Buch hat sich ja wahnsinnig gut verkauft. Wir kommen zwar gleich noch drauf zu sprechen, aber dass es damit einen Einfluss gab, ist ja nachvollziehbar.
Jo. Wie gesagt, ich habe von Kracht ansonsten noch nichts gelesen. Bei mir steht noch Imperium. Darauf freue ich mich noch, das irgendwann noch zu lesen. Und Eurotrash war noch von ihm, oder?
Jawohl.
Ja, genau. Dann wäre meine Reihenfolge wahrscheinlich nach eher Imperium, dann Eurotrash und dann erst Faserland. Mal schauen. Heute soll es aber erstmal um R gehen und um Christian Kracht. Und wir beginnen mit einer kleinen Betrachtung von Christian Kracht. Die wird uns Max vorstellen. Danach werde ich kurz was zum Inhalt sagen. Das werde ich sehr kurz und knapp halten, denn so viel ist es nicht. Und es ist auch schwer, das kurz und knapp in Worte zu fassen. Also ich versuche, das Wichtigste wiederzugeben. Danach, wie üblich, unsere Kurzeinschätzung. Und dann geht es los mit unserer spoilerbehafteten Buchbesprechung. Das sage ich aber dann vorher nochmal, soweit es soweit ist. Dann, Max, bitte einmal.
Ja.
Was hast du uns zu Christian Kracht mitgebracht und dessen Leben?
Ja, also, Christian Kracht wurde am 29. Dezember 1966 im Kanton Bern in der Schweiz geboren. Er ist also von der Nationalität her Schweizer, auch wenn er durchaus mit Deutschland tief verwurzelt ist. Denn sein Vater, Christian Kracht Senior, also der hat den gleichen Namen wie er, war ehemaliges Vorstandsmitglied im Axel Springer Verlag und hat wahnsinnig viel Geld verdient damals. Kannte Axel Springer auch noch persönlich, hat mit dem zusammengearbeitet, mehrere Unternehmensfusionen bzw. Einverleibungen vorgenommen, darunter den Ullstein Verlag und die Welt, die dann zum Springer Verlag dazugekommen sind. Und weil er damit relativ wohlhabend geworden ist, dieser Christian Kracht Senior, sind die dann gemeinsam in die Schweiz gezogen. Passend dazu, sehr wohlhabend, Vater viel unterwegs. Christian Kracht ging auf ganz viele verschiedene Internate, sei es jetzt Schloss Salem, aber auch in Kanada in eben solche Internate. Und er erzählt in seiner Poetikvorlesung, auch dort kann man natürlich jetzt wieder drüber nachdenken, dass er dort in einem dieser Internate auch missbraucht worden sei. Die Geschichte ist sehr wahrscheinlich sehr wahr. Er studierte ganz kurz mal Filmwissenschaft und vergleichende Literaturwissenschaft, hat das aber nach einem Jahr wieder sein lassen und sich stattdessen lieber auf journalistische Tätigkeiten konzentriert und, nicht zu vergessen, sein literarisches Werk. Dabei sei Folgendes zu nennen. Zum einen, ihr habt es vorhin schon besprochen, Faserland, ich glaube, sein absoluter Durchbruch 1995. So, es wird immer noch als das Werk der Popliteratur gesehen. Ich weiß immer noch nicht genau, was Popliteratur ist, aber ich nehme es jetzt einfach mal so auf. Ich mag den Text sehr, wenngleich er wie alle Krachttexte nicht so leicht ist zu verstehen, aber auch zu wertzuschätzen, weil dort passiert nicht viel. Da reist jemand von Sylt in den Süden und bringt sich um. That's it. Das ist die gesamte Handlung. Mehr passiert da nicht. Aber in dem, was eben an Referenzen und intertextuellen Bezügen da ist, kann man eben noch ganz viel mehr dort reinlesen und vielleicht auch daraus ziehen. Und natürlich das Spiel mit der mit den autobiografischen Zügen, beziehungsweise wer ist jetzt dieser Ich-Erzähler? Das ist schon sehr spannend. 2001, also Faserland von 1995, 2001, sechs Jahre später, kommt dann 1979 raus. Ein, wie ich finde, auch sehr ähnliches Werk zu unserem, zumindest in einzelnen Aspekten, auf die ich dann noch eingehen werde. Dort geht's um zwei doch sehr dekadente junge Männer, die während der islamischen Revolution im Iran sind. Der eine stirbt dabei und der andere endet in einem Arbeitslager in China. Ich werde hier sein, im Sonnenschein und im Schatten, heißt das dritte Buch von 2008. Das habe ich nicht gelesen, deswegen werde ich mich dazu nicht groß äußern. 2012 dann Imperium, fand ich super, habe ich in einem Seminar in der Uni, Professor Dr. Fröschle, ging es um Geopolitik in der Literatur. Fand ich auch einen ganz, ganz spannenden Text. 2016 Die Toten ist so eine Verflechtung von Filmgeschichte und also japanischer Kultur und Diktaturerfahrung beziehungsweise Autoritätsglauben. Zuletzt dann 2021 Eurotrash war nominiert für den Deutschen Buchpreis, aber auch für den Preis der Leipziger Buchmesse meines Wissens. Und jetzt 2025 eben er. Auf den Titel komme ich dann auch nochmal zu sprechen. Er hat auch verschiedene Drehbücher geschrieben, unter anderem gemeinsam mit seiner Frau, die Frauke Finsterwalder heißt. Die ist nämlich Regisseurin und hat den Film Sissy und ich gemacht. Der war jetzt zuletzt in den Kinos. Hat auch relativ positive Kritiken bekommen. Und war, glaube ich, auch für den Deutschen Filmpreis nominiert. Spannend und faszinierend ist vor allem seine Rezeption und seine thematischen Sachen. Ich möchte zumindest kurz drauf eingehen. Ich glaube, zu wenigen Autoren ist so viel geschrieben worden wie zu Christian Kracht. Er hat immer wieder polarisiert mit irgendwelchen Sachen, die ich übrigens null polarisierend fand. Also ich fand die ganze Debatte darum teilweise völlig albern, ob beispielsweise rechte Tendenzen in Imperium zu lesen seien oder eben nicht. Fand ich immer albern, habe ich da drin nicht gesehen. Und da wird Alex dann sicherlich noch drauf zu sprechen kommen, ob das mehr Schein ist als Sein, die Texte, oder ob da tatsächlich mehr dran ist oder mehr dahinter steckt, als man es auf den ersten Blick sieht. Denn bei einigen Texten muss man wirklich lange suchen und lange wühlen und dann ist man sich selbst da nicht sicher, sind wir gerade klüger als der Text oder war das so intendiert, was der Autor da gemacht hat? Nichtsdestotrotz, jede Erscheinung von Christian Kracht ist ein, ja, also ist ein Moment in der Literatur. Das heißt, wenn seine Bücher rauskommen, kann man sich sicher sein, die werden weit besprochen. Und das war auch diesmal wieder der Fall. Spannend, jetzt von den Themen und dem Stil, ist eben so die Doppeldeutigkeit, diese Ironie, die vielen Referenzen, auch auf die werden wir heute noch eingehen. Und das ist vor allem für uns heute wichtig, Fiktion und Realität und westliche Werte beziehungsweise Kapitalismus und was damit zusammenhängt. Das sind zumindest die Themen, die für mich heute interessant sind, deswegen möchte ich die ansprechen. Und er nimmt nicht vorweg, was er jetzt richtig und falsch hält. Also es gibt keinen klaren Gewinner in seinen Texten. Es wird angedeutet. Aber was genau seine Idee dahinter ist, wird uns selten klar. Das soll es erstmal zu Christian Kracht an dieser Stelle gewesen sein.
Vielen Dank. Mhm. Ja, jetzt zum Inhalt des Buches. Also, ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet, es ist gar nicht so leicht, den Inhalt zusammenzufassen. Das wird sich dann wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs heute auch ein bisschen herauskristallisieren, warum das so ist. Ich versuch's mal. Protagonist dieses Buches ist Paul. Paul wohnt in Schottland auf den Orkney-Inseln, alleine zurückgezogen und ist Innenarchitekt und soll für den Chefredakteur, glaube ich, eines norwegischen Vintage-Design-Magazins namens Kyki einen Auftrag übernehmen. Kyki heißt, ist japanisch und heißt so viel wie Luft, was auch schon die erste Parallele zum titelgebenden Wort Air, also Englisch für Luft, ist. Das kommt noch ein paar Mal vor, kommt Max dann ja auch noch mal drauf zu sprechen. Und der Auftrag, den er dort übernehmen soll, ist es, eine riesige Halle, in der sich quasi das Gedächtnis, das digitale Gedächtnis der Menschheit befindet, innen weiß zu streichen. Da gleich die erste Parallele. Diese Halle ist hier in Norwegen. Es gibt tatsächlich in Spitzbergen oder auf Spitzbergen in einer alten Kohlemine das sogenannte Arctic World Archive. Genau, so heißt es. Dort werden tatsächlich das Wissen der Menschheit wird dort auf Filmrolle konserviert, also auf Mikrofilm, weil man herausgefunden hat, dass Mikrofilme die längste Lebensdauer haben. Und man geht jetzt, glaube ich, davon aus, dass sie irgendwie 2000 Jahre halten, bei minus irgendwas Grad. Also, und kein anderes digitales Speichermedium kann in irgendeiner Form an diese Lebenszeit heranreichen. Dementsprechend hat man sich dafür entschieden, dort sozusagen das Wissen der Menschheit in jeglicher Hinsicht, also jetzt, ob das nun kulturell ist, ob das Ingenieursleistungen sind, ob das wissenschaftliche Leistungen sind, etc., eben dort zu konservieren, weil man eben die Angst davor hat, dass es mal zu einem großen, wie hat Harald Lesch das in der Doku gesagt, Human Dark Age kommen könnte. Dass sozusagen in großem Stile Server ausfallen und dementsprechend das ganze Wissen, was irgendwo gespeichert ist, in irgendwelchen Clouds nicht mehr existent ist. Das ist der eine Teil der Handlung. Der andere Teil der Handlung spielt in einer fiktiven Anderswelt, die mich sehr an die Anderswelt in den Artus-Sagen erinnert hat. Und zwar geht es dort um ein 9-jähriges Mädchen, glaube ich, Ildre genannt, die dort, da kann ich jetzt nicht zu, will ich nicht zu viel verraten, die dort lebt. Und diese beiden Welten kollidieren im Verlaufe des Buches miteinander. So. Würdet ihr dem noch irgendwas hinzufügen wollen?
Wir lösen nachher noch auf, was mit der zweiten Welt auf sich hat.
Genau, ich würde es jetzt nur sozusagen spoilerfrei, hatte ich überlegt. Genau.
Ich habe nur eine kleine Anmerkung.
Ja.
Also im Buch wird es nicht auf Mikrofilm gespeichert, sondern dort ist ein riesiges Serverform. Das muss man vielleicht nochmal ergänzen. Also in der Realität Mikrofilm, im Buch in Stavanger in Norwegen, eine Stadt, in der ich übrigens schon war, ist es ein riesengroßes Serverareal, wo quasi alle Bilder, alles, was digital vorhanden ist, auf einem riesengroßen Server gespeichert wird und damit quasi für alle Ewigkeiten aufbewahrt wird.
Ich glaube, das existiert sogar wirklich. Stavanger Data Centers heißt das, glaube ich. Also es gibt mehrere Data Centers in Stavanger scheinbar. Also auf der Data Center Map Das ist so eine Map, wo man sich anschauen kann, wo und wie es Datenzentren gibt. Scheint es in Stavanger 7 Stück zu geben. Green Mountain, Green Horizon, nochmal Green Mountain. Green Horizon, Odin. Also mehrere. Die Idee oder warum solche Serveranlagen im Norden stehen, ist, dass sie das kalte Meerwasser zum Kühlen der Abwärme der Server nutzen. Also zum Kühlen der Server nutzen.
Übrigens nicht nur das, ne? Wenn wir schon mal dabei sind, ich weiß aber nicht, ob das Norwegen war oder Finnland oder Schweden, glaube ich auch der weltgrößte Tresor für Pflanzensamen.
Yep.
An dieser Stelle.
Sei erwähnt. Stimmt. Auch in Stavanger oder was? Oder wo?
Das weiß ich nicht, wo der liegt.
Ah, okay. Gut, das zur Vorrede. Jetzt bin ich sehr auf eure Kurzeinschätzung gespannt. Vielleicht in ein, zwei Sätzen, damit wir uns noch ein bisschen Pulver für den Schluss aufheben. Alex, möchtest du anfangen?
Okay, fange ich an. Kann man ganz kurz machen, Licht und Schatten bei diesem Buch. Das Buch macht wahnsinnig viel richtig in meinen Augen. Ich habe angefangen zu lesen, habe, glaube ich, die ersten 100 Seiten am Stück mir reingezogen, weil das Buch einfach hergibt, was Krach dort gemacht hat. Ich hatte so ein bisschen Angst. Ich kannte, wie gesagt, Faserland, habe das, ich weiß nicht, vor 14, vor 15, vor 16 Jahren gelesen. Ich weiß es nicht. Es ist nicht viel hängen geblieben, außer dass vielleicht auch nicht unbedingt das Max hatte das ja auch schon gesagt, am leichtesten oder am schönsten zu lesende Buch war. Ich war da sehr überrascht, dass sich Krach da vielleicht doch weiterentwickelt hat, weil die ersten 100 Seiten waren ganz, ganz großes Erzähltalent. Es hat Spaß gemacht, das zu lesen. Und auch die Geschichte als solche hat mir gefallen. Erst als die beiden Welten dann später aufeinander prallten, bekam das für mich eine, ich hatte das ja in einem Vorgespräch auch schon gesagt, eine metaphysische Ebene, die sich mir überhaupt nicht erschlossen hat. Komme ich aber nachher, wenn wir drüber diskutieren, sage ich da auch ein paar Sachen dazu. Und für den zweiten Teil, wenn man so möchte, das Buch hat 200 Seiten, für die zweiten 100 Seiten habe ich doch wesentlich länger gebraucht als für die ersten 100. Das ist so deswegen auch Licht und Schatten. Und das Buch macht aber auch, da komme ich auch nachher noch dazu, da muss ich auch den Verlag kritisieren, die Art und Weise, wie das Buch aufgemacht ist, ist ein wenig eine Frechheit. Aber da kommen wir nachher noch dazu.
Okay, bin ich gespannt. Danke. Ich würde mich gleich anschließen. Jo, gut. Ich hatte Murakami-Vibes beim Lesen, weil Murakami ist ja ein Meister darin, Fiktion und Realität miteinander zu mischen. Und Murakami hat immer mal wieder diese Menschen, die in der Realität leben und dann in irgendeiner Form in Parallelwelten versetzt werden. Und die teilweise sehr surreal sind, wo man permanent auf der Suche nach, also auf der Sinnsuche ist. Und genauso habe ich mich hier in dem Buch gefühlt. Ich gebe Alex vollkommen recht, es ist hervorragend geschrieben. Er hat großes Erzähltalent an den Tag gelegt und es hat mir wirklich Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen erstmal. Kritischer wird es dann bei der, ja, wie du hast es genannt, metaphysischen Ebene, denn die, und das spricht so ein bisschen für das, was Max am Anfang über Kracht auch mitgesagt hat, die sich ein bisschen schwer erschließt. Man muss viel suchen. Manche Sachen sind offensichtlicher, sichtlicher. Andere sind, man muss mal ein bisschen kramen. Und bei manchen Sachen vermute ich, dass es da eine Ebene dahinter gibt, weiß es aber nicht oder habe es nicht herausfinden können oder nicht so lange recherchiert. Und dann ist die Frage, was will das Buch am Ende sein? Will es eine gute, runde Geschichte sein plus metaphysische Ebene? Oder geht es eigentlich um den ganzen Sinn dahinter und die Geschichte ist nur schmückendes Beiwerk? Und das werden wir hoffentlich heute in der Diskussion herausfinden. Max?
Ich bin ganz gespannt, was Alex dann als Negatives gegenüber dem Verlag zu dem Buch sagt, denn allein die Aufmachung fand ich bezaubernd. Es hat ein wunderschönes Cover, das Buch. Es hat ein ganz komisches Format. Es ist nämlich ein bisschen breiter als andere Bücher. Es hat, also wenn man mal den Umschlag abnimmt, ich liebe dieses Cover.
Absolut.
Und die Papierqualität.
Ganz, ganz, ganz kurz jetzt für die Zuhörer. Du hast jetzt nicht das Cover vom Umschlag gezeigt, sondern
genau.
Das eigentliche
Buch. Also aber auch das Umschlagcover ist super. Also ich mag beide. Und die Papierqualität ist hammermäßig. Also wirklich, da lasse ich auch nichts drauf kommen. Das fühlt sich so gut an, das fasst sich so gut an, das ist wirklich herausragend. Und ich feiere das extrem. Zur Geschichte. Es ist aus meiner Sicht einer der zugänglicheren Krachts, wenn ich das so sagen kann. Zumindest verglichen mit Eurotrash. Die Geschichte als solche funktioniert ohne die Metaebene auch und macht auch Spaß. Und ich finde, die liest sich einfach so gut weg. Aber das, warum ich den Mann ja so schätze, ist eben dieses Referenzspiel. Da kann ich nämlich Detektiv werden und versuchen, Dinge rauszufinden. Und ich glaube, ich könnte mich jetzt noch 2-3 Wochen nur mit diesem Buch auseinandersetzen und würde immer wieder Kleinigkeiten finden. Das macht mir extrem viel Spaß und Freude. Und je nachdem, also so wie meine jetzt gerade aktuelle Interpretation des Buches ist, habe ich es sehr, sehr genossen, es zu lesen.
Sehr schön. Also auf die Referenzen freue ich mich auch, die jetzt mit euch zu besprechen, denn ich habe einige tolle gefunden, manche auch, die sich nicht in anderen Rezensionen oder Kritiken gefunden habe. Also da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Steigen wir aber doch mal direkt ein. Was ist der erste große Punkt, über den ihr in diesem Buch sprechen wollt? Alex, du hast gesagt, du wolltest den Verlag kritisieren. Fangen wir vielleicht damit an, das ist ja eher
das ist relativ schnell abgehandelt.
Text zu tun hat.
Wenngleich ich an der Stelle zugeben muss, dass ich jetzt vergessen habe, den Fernseher einzuschalten. Ihr werdet gleich wissen, warum. Als wir ganz am Anfang unseres Podcasts hatten wir Accabadora gelesen und haben uns da so ein bisschen drüber echauffiert. Eins noch vorweg, das Cover vorne, das Bild, wunderbar. Ja, mir geht es jetzt wieder ganz konkret um den Text hinten drauf. Ich würde ihn gerne mal vorlesen. Ach nee, ganz kurz nochmal zu Accabadora, wo wir gesagt hatten, dass der Text, der hinten drauf steht, praktisch keinerlei wirklichen Bezug zur eigentlichen Geschichte hatte und dementsprechend derjenigen, der sich dafür vielleicht interessiert, für ein bisschen in die Irre führt. Ich möchte jetzt mal den allerersten Satz vorlesen, wie er auf der Buchbeschreibung hinten drauf steht. In der kleinen schottischen Stadt Stromness auf den Oakland-Inseln lebt Paul, ein Schweizer Dekorateur und Inneneinrichter. Was bitte soll denn das für ein Quatsch, für ein dämlicher Satz sein? Verse habe ich vorhin angesprochen, wenn ihr einfach mal das große, keine Ahnung, Sat.1, Mittwochskino oder diese ganzen Heimatfilme oder, weiß ich nicht, diese ganzen Donna Leon und wie die ganzen Autorinnen heißen, Verfilmungen anschaut und dann immer in diesen Texten, die es da in der elektronischen Programmzeitschrift gibt. Nichts von diesem Satz, der hinten drauf steht, hat irgendeine wirkliche Relevanz für die Geschichte. Es ist scheißegal, wo der herkommt. Es ist scheißegal, ob der Schweizer ist, wo der lebt. Dekorateur. Dieses Inneneinrichter. Ich habe tatsächlich, als ich das Buch das erste Mal in der Hand hatte, das hinten durchgelesen, musste ich an diesen dämlichen Verfilmungen lesen, wo dann auch immer steht, dass die, keine Ahnung, die junge Architektin so und so kehrt zurück nach, keine Ahnung, Vater gestorben und so weiter. Diese dämlichen Texte. Was soll denn da? Ich weiß nicht, ich behaupte jetzt einfach mal, dass das verlagsmäßig gemacht wird, dass der Verlag diesen Text hinten drauf gepappt hat. Aber was sollen denn solche Texte mittlerweile? Das findet sich so häufig, das ist so unfassbar seicht. Es ist mir doch scheißegal, ob er Dekorateur ist, ob er Inneneinrichter ist, ob er aus der Schweiz kommt. Ich mache das Buch auf, das sind Informationen, die lese ich auf der allerersten Seite. Die haben aber hinten drauf überhaupt nichts zu suchen. Und das ist eine Sache, die triggert mich. Die triggert mich so unfassbar, auch eben vielleicht wegen solcher Verfilmungen, weil es ist so unsinnig. Teilweise ist das, es ist vollkommen egal, weil das später auch keine wirkliche Relevanz mehr hat. Ja, er ist Inneneinrichter und er soll Farbe streichen. Aber so what? Max? Du willst mir da widersprechen?
Also zumindest der Schweizer ist wichtig, eben für genau diese autobiografischen Bezüge. Der muss Schweizer sein, Alex, es geht nicht anders. Die Schweiz,
das kann auch im Text stehen.
Immer da.
Dann sollen sie mir noch aufschreiben, in welcher Stadt er geboren wurde. Und
ich kann dir sagen, was dein Problem ist, Alex.
Ja?
Du liest diesen Text hinten drauf. Also bis heute.
Wahrscheinlich, ja.
Habe ich das, was hinten drauf steht, nicht gelesen. Gar nicht. Also du hast mir das gerade zum allerersten Mal in meinem Leben vorgelesen. Warum? Es ist ein Christian-Kracht-Buch. Es gibt keins keines seiner Bücher lässt sich mit einem guten Text, ohne zu spoilern, hinten drauf irgendwie beschreiben. Und da denke ich mir, also das war auch das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe erstmal den Umschlag abgemacht, weil ich das Cover so hübsch fand und ich wollte es nicht kaputt machen, wenn ich es rumschleppe.
Ja, das sowieso.
Normal lasse ich meins immer dran, wenn es mir egal ist, aber ich habe diesmal auch nicht ins Buch geschrieben, weil es so edel war. Ich habe wirklich alles auf meine Klebezettelchen geschrieben. Ich verstehe das, aber ich muss andersrum sagen, ein Kracht kauft man nicht für das, was hinten drauf steht, sondern was innen drin steht. Das wäre jetzt so
es
mein
war
gemeiner mal Punkt.
Zweiter Kracht, also ich gebe dir recht, würde jetzt, keine Ahnung, John Irving oder sowas was Neues rausbringen, da würde ich jetzt vermutlich auch nicht den Text groß durcharbeiten. In der Hinsicht gebe ich dir vollkommen recht, aber es gibt ja sicherlich viele. Komm, das machst du doch auch. Du gehst durch die Buchhandlung, siehst vielleicht irgendwo ein Buch und es ist ja optisch, von vorne ist es ja ganz hübsch gemacht. Gebe ich dir vollkommen recht. Und vielleicht sagt dir der Autor nichts oder er sagt dir nicht besonders viel. Was machst du? Du nimmst dir das Buch in die Hand und liest dir durch, worum es geht. Und wenn ich dann lese, dass die Hauptfigur Schweizer und Innenarchitekt und Dekorateur ist, und würde ich das Buch sofort wieder weglegen. Weil das ist so eine...
Was hast du gegen Innenarchitekten, Alex?
Ich habe nichts gegen Innenarchitekten, aber das sind solche Informationen. Der Text dient ja ein Stück weit auch dazu, dass der Verlag dem potenziellen Leser das Buch etwas schmackhaft machen kann. Und da muss ich ehrlich sagen, wir hatten das damals bei Acabadora und auch hier. Da hat der Verlag noch ein bisschen was zu lernen für dich. Philipp, du meldest dich.
Ja, was heißt zu lernen? Also ich gebe dir dahingehend vollkommen recht, diese Backcover-Texte. Können wir auch mal eine extra Folgetour machen, keine Ahnung. Ich habe das
gerne,
häufig mal gemacht. Am Ende, wenn ich ein Buch fertig gelesen habe, das umgedreht und mir dann erst diesen Text durchgelesen. Ja, weil ich kaufe Bücher nicht anhand dieser Texte, in der Regel nicht. Also es ist wirklich, ich kann es an einer Hand abzählen, wie viele Bücher ich hier habe, die ich wirklich in der Buchhandlung durch Zufall gesehen habe, wo mich tatsächlich der Text auf der Rückseite dazu bewogen hat, dieses Buch zu kaufen. Und wenn ich mir die dann durchlese, nachdem ich das Buch fertig habe, stelle ich häufig fest, das hat mit dem Inhalt wenig zu tun oder das kratzt nur an der Oberfläche. Das gebe ich dir vollkommen recht. Es sind halt Werbetexte. Und ob und wie viel sich da Mühe gegeben wird, die wirklich so zu gestalten, dass jemand das deswegen kauft, weiß ich nicht. Das kommt vielleicht
jetzt auch ein bisschen
drauf an. Es muss was draufstehen in der Regel. Wenn nicht hinten auf der Rückseite, dann meistens auf dem Klappeneinband. Aber man sieht das ja bei größeren Autoren, wenn dann gar keine Inhalte mehr draufstehen, sondern nur irgendwelche Zitate von jemandem. Also auf den Thomas Mann Büchern zum Beispiel steht hinten nicht drin oder drauf, um was es geht meistens, sondern dann stehen irgendwelche anderen schlauen Menschen drauf, die irgendwas über das Buch gesagt haben.
Jetzt muss ich, die Zeit müssen wir uns jetzt nehmen, tut mir leid. Wie kauft ihr denn Bücher? Also ich sag mal...
Alex, aber da muss ich jetzt da reinhaken. Philipp, schreib auf, das ist eine Sonderfolge. Das ist eine klassische Sonderfolge.
Wahrscheinlich.
Weil wenn wir jetzt damit anfangen, das
dauert zu lange. Dann haben wir jetzt die Sonderfolge aufgemacht. Weil das würde mich jetzt wahnsinnig interessieren, wenn du Mann ansprichst, in aller Regel weißt du, was in dem Buch drin steht oder worum es geht. Da brauchst du diesen Text in aller Regel hinten nicht mehr. Und ich habe jetzt eben so fast den Verdacht, dass ihr beide eure Bücher aufgrund von Rezensionen oder Buchbesprechungen aus dem Feuilleton kauft. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ihr dann eben nicht unvorbelastet in das Lesevergnügen eintaucht. Und ich wollte nämlich bloß widersprechen.
Wir machen das in der Extra-Folge.
Ganz kurz, es gibt Literatur, die braucht diesen Text. Punkt.
Und der Text aber so sinnfrei, dass man das auch getrost lassen kann.
Wir lesen gut und wir lesen schlechte Texte vor und dann diskutieren wir. So, aber jetzt, das war jetzt meine letzten 5 Cents dazu.
Ich möchte in das reingehen, was in der Mitte des Buches steht, nämlich den Text. Ui. Und möchte anmerken, dieses erste Kapitel ist grandios. Für alles, was da kommen wird und es hat einen der schönsten ersten Sätze, eine Diagnose der Gegenwart, wie wir sie heute in der westlichen Welt haben, sondergleichen. Allein über diesen ersten Satz könnte ich mich stundenlang freuen, weil er so perfekt gewordet ist. Das Leben war voller Sorgen, aber auch nicht wirklich. Man könnte auch sagen First World Problems, aber der Inbegriff dessen, wenn ich, um da kurz das auszuführen, wenn ich jeden Tag Zeitung lesen würde oder Tagesschau schauen würde, was ich nicht mehr tue, weil mich das aufregt, alles geht vor die Hunde, alles ist schlimm, alles ist schrecklich und ständig wird irgendwo jemand abgestochen, was mir völlig egal ist, weil es 300 Kilometer weg passiert, damit die Menschen noch mehr Sorgen haben als nicht ohnehin schon. Es sind aber in den seltensten Fällen wirklich existenzielle Ängste oder Furchterfahrungen, sondern es ist so ein dubioses Gefühl. Denn wahre Sorgen haben die wenigsten hier im Sinne von, ich habe nichts mehr zu essen, mein Kind ist sterbenskrank, wie auch immer. Das heißt, für den Großteil ist es einfach bloß übertrieben. Und danach startet dieses Kapitel, also allein sprachlich. Es war eine Zeit, bla 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 bla, es war ein großes, ruhiges Zimmer. Es fängt an wie ein Märchen. Na, zweimal genau der gleiche Satz anfangen. Und dann natürlich direkt auf der ersten Seite folgender Satz: Bald würden die oszillierenden Vorhänge aus grünem Licht am Himmel zu sehen sein, wenn die Wolken zur Nacht wegzogen. Punkt A. Auf diese Sonneneruption kommen wir ja nochmal zu sprechen, die diese Sonnenwinde erzeugen. Und danach: Stromness war ein weit im Norden an einem grauen Meer gelegener Ort, kalt und steinern und sauber. Auch das foreshadowed den halben Text. Also das ist nur die erste Seite. Dann für mich als großen Kracht-Fan, Folgeseite ist das Schweizer Militärverrat, das gefühlt in jedem Kracht-Roman einmal vorkommt. Und dort wird auch das erste Mal dieses Gemälde erwähnt von James Archer, das wir uns gerade nochmal angeguckt haben und alle befunden hatten, dass das ein echt nicht schönes Bild ist. Merlin and Lancelot, an incident from La Morte d'Arthur von 1871 oder d'Arthur, ich habe kann kein Französisch. Spannend dazu war folgende Überlegung von mir, die ich jetzt als letztes noch anbringen möchte, bevor ich euch wieder das Wort übergebe. In welche Richtung laufen die beiden auf dem Bild? Das steht sowohl im Text als auch, sieht man auch auf dem Bild, also es ist tatsächlich richtig beschrieben.
Nach links. Von rechts nach links, also nach links aus rechts dem Bild raus. Links.
Richtig. Wenn wir uns einen Zeitstrahl der westlichen Welt angucken, geht nach rechts die Zukunft und nach links die Vergangenheit. Das heißt, schon in diesem kleinen Bild und in dieser kleinen Beschreibung ist der Weg Richtung Vergangenheit, in den ja auch dann die Geschichte sich ziehen wird, durchaus vor, also wie ein kleiner Hering mit ausgelegt. If you know what I mean?
Also das weiß ich jetzt absolut, aber ich, wir hatten das ganz vor, ganz am Anfang mal gesagt, sind wir hier an dem Punkt, wo wir jetzt was hineindeuten, was, weißt du, auf wie viel Bildern die Handlung nach links ausgerichtet
aber
ist?
Aber er nimmt genau dieses Bild. Das ist, du hast es ja selbst gesagt, es gibt von Lancelot und Merlin bestimmt 30 Darstellungen, aber er nimmt so ein hässliches Bild. Er nimmt genau das, wo sie nach links laufen. Also das, also da muss ich immer sagen, da glaube ich nicht an Zufälle, zumindest nicht bei Christian Kracht. Aber du hast natürlich einen Punkt, das ist jetzt keine crazy, übelst krass Referenz, sondern es ist halt eine Referenz, beziehungsweise eine Idee, was ich, wo ich Inhalte in diesen Text pumpe, die vielleicht da sind, vielleicht aber auch nicht da sind. Ich mochte den aber Anfang auf jeden Fall sehr.
Der Anfang ist so durchkonstruiert, dass es durchaus ein Punkt sein könnte. Auch dieses, was du gerade vorgelesen hattest, Stromness, kalt, steinern und sauber. Also wie dieser minimalistische Architekturstil, den Paul ja so gerne mag und den er ja auch, der für auch für einen gewissen Wohlstand steht, weil man es sich leisten kann, quasi wie in einem Filmset zu wohnen. Es gibt keine Person oder kaum persönliche Dinge. Es ist alles clean, aufgeräumt, klar, clean, kalt, steinern. Es wird viel mit Stein gearbeitet.
Und so wird die Steinstadt später übrigens beschrieben.
Richtig.
Du hast übrigens gerade ein ganz schönes Wort gesagt. Auch das möchte ich nochmal anmerken. Minimalistisch, weil das ist auch die Sprache in dem gesamten Buch. Ja. Die. Okay, ich wusste jetzt nicht, ob du dazwischen grätscht, die mir tatsächlich von vorne bis hinten sehr, sehr gut gefallen hat. Sehr gelungen ist von Kracht.
Ich wollte nur eine Kleinigkeit dazu anmerken. Du hast in 90% der Fälle völlig recht. Eine Ausnahme macht dabei die Beschreibung der Sonne. Das sind immer, ja, die Sonne raus. Lodert immer. Also das ist...
Seite 105 ist das.
Zum Beispiel, es sind bestimmt 10 Mal passiert das. 10 Mal lodert die Sonne und taucht den in Feuer oder was weiß ich, den Himmel. Also Farbbeschreibung ist das Gegenteil von schlicht in diesem Text. Und das hat eine Bedeutung. Aber ansonsten hast du völlig recht. Es gibt nur eine Sache, die mich so unfassbar in diesem Buch abgefuckt hat. Und das ist wahrscheinlich auch meine größte Kritik. Also wenn noch jemand der Mail sagt, raste ich aus. Oder das Mail. Ich glaube, das Mail schreibt
das er die Mail, ganze Zeit. Das Mail schreibt mich, er,
glaube ich. Ich glaube, das ist sogar in der Schweizer Sprache okay so. Aber es bestimmt, macht ja. mich alle.
Ja, das kann sein, dass der Text ist ja auch noch in Anführungszeichen nach der alten Rechtschreibung geschrieben.
Das mag ich wiederum sehr.
Das, SZ und Doppel-S, das ist hier konsequent in der alten Rechtschreibung gefunden.
Man darf es auch im Deutschen als das nehmen übrigens, die oder das Mail. Aber es macht mich wahnsinnig, wenn jemand das Mail sagt. Das kann ich, möchte ich an der Stelle noch mal sagen. Aber ansonsten wirklich sprachlich, genau, habe ich das sehr, sehr gern gelesen, vor allem... muss ich wieder ins Buch, ich wechsle hier die ganze Zeit zwischen meinem Notizbuch, ihr müsst euch die Satzstruktur, wie die Sätze aufgebaut sind, teilweise wahnsinnig parallelistisch. Auch dort empfehle ich die erste Seite, also das zweimal hintereinander, ne? Also jetzt ist der zweite Absatz quasi und dort heißt es, das Magazin Cookie lag am anderen Ende gestapelt, bla bla bla. Das Magazin war auf Recyclingpapier gedruckt. Also dass er zweimal, mehrfach auf dieser Seite gleich anfängt, dann hat das sehr viel Parataktisches, das heißt immer Hauptsätze. Der Verzicht auf große Nebensätze und jetzt kommen wir dazu, wenn ihr in die Kapitel geht, von in der anderen Welt.
Ildre
wird die Sprache anders.
Ja.
Da wird die ein bisschen farbenfroher.
Lebendiger, ja.
Lebendiger. Und nicht so kalt, Beginn, steinern ja. und grau, wie in den ersten, also wie in den ungeraden Kapiteln.
Außer erst in dem Moment, dem er dazukommt, dann hält das sozusagen Einzug in ihrer Welt.
Also da steckt schon ein bisschen Rübe drin, muss ich sagen. Rübe, die ziemlich mir gefällt.
Ziemlich viel, ja. Ja, ich möchte da gleich so ein bisschen noch Fluff dazu liefern. Und zwar, er liegt ja auf seinem Sofa und träumt. Mhm. Wo befindet er sich jetzt am Anfang? Im Norden, also in Schottland. Wir wissen, später geht es noch weiter nach Norwegen, relativ weit nördlich nach Norwegen. Das heißt, wir sind eher in der Richtung des Nordpols unterwegs. Aber wovon träumt er denn? Das ist Seite 13.
Die Antarktis.
Die Antarktis, genau. Er träumt also vom entgegengesetzten Pol. Wohin ist er später mit Ildre unterwegs? In der Parallelwelt?
Nach Norden, nee, nach Süden, weil es dort kälter ist.
Nach Süden. Ja. Genau, sie sind, rennen immer weiter nach Süden. Das heißt dahin quasi, wo er sich hinträumt, nur eben in der Parallelwelt. Und jetzt kommt eine ganz interessante Sache. Er träumt hier vor der sogenannten Ross-Insel und diesen zwei Gipfeln, also dem Mount Erebus und dem Mount Terror. Da jetzt kurz ein bisschen ein kleiner historischer Ausflug, weil ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema. Diese beiden Berge heißen nach zwei Schiffen. Und okay. zwar...
Ja, das sagt mir noch was.
Genau, also die Ross-Insel heißt nach dem Entdecker James Clark Ross, der diese Ross-Expedition geleitet hat. Das war 1839 zum Südpol und der fuhr mit zwei Schiffen. Und zwar nämlich der HMS Terror und der HMS Erebus. Und nach diesen beiden Schiffen sind die Vulkane benannt. Kleiner Sidefact am Rand. Der Mount Erebus ist der südlichste aktive Vulkan auf der Erde. Mit einer Höhe von 3794 Metern. Und er ist das letzte Mal 2020 ausgebrochen. Und der Mount Terror ist ebenfalls ein Vulkan, aber eben ein erloschener Schildvulkan. Aber jetzt nochmal zu der Expedition und den Schiffen. Diese beiden Schiffe, mit denen James Clark Ross die Expedition in die Antarktis 1839 gemacht hat, diese beiden Schiffe sind ein paar Jahre später, nämlich 1848, auf einer anderen Expedition, nämlich von Sir John Franklin, durch die Nordwestpassage gesunken und verschollen. Das sind genau die gleichen Schiffe und die hat man erst später wiedergefunden, nämlich die Erebus am 7. September 2014 in der Wilmot and Crampton Bay und die HMS Terror wurde 2016 im September in der sogenannten Terror Bay, bezeichnendermaßen, im Süden von King William Island gefunden. Beide Schiffe weit abseits des vermuteten Unglücksorts. Und das Besondere an diesen beiden Schiffen, sie standen lange Zeit für nicht Verschwörungsmythen, aber so verschiedene Geschichten, weil sie eben einfach spurlos verschwunden sind. Waren einfach weg und hat man dann einfach irgendwo wiedergefunden. Und das Besondere ist jetzt aber dran, dass ich dachte am Anfang, okay, Mount Erebus, Mount Terror, okay, das bringt er nur einmal hier, warum auch immer, bringt er das mit hier rein. Aber er kommt auf Seite 64 nochmal auf die Franklin-Expedition zu sprechen. Und zwar heißt es dort, noch einmal hinaus an den kleinen Hafen, vorbei an der auf dem Sofa schlafenden einäugigen Katze, zu der kommen wir gleich, vorbei an dem stillgelegten alten Brunnen neben dem Haus, an dem einst John Franklins tragische Arktis-Expedition ihr letztes Trinkwasser aufgenommen hatte. Und so weiter. Also das greift er sogar noch mal auf. Und ob das in irgendeiner Form noch eine Metaebene für das Buch hatte, so Expedition und verschollen, aber
so. Aber das ist doch jetzt, also das ist doch klar, dass es Absicht ist. Also da müssen wir da jetzt nicht
drüber reden. Ja, natürlich ist es Absicht. Ja, natürlich ist es Absicht. Aber das hat mich halt massiv gefreut, dass das, also ich mag diese Geschichte allgemein um diese Expedition, weil da ranken sich eben noch diverse Geschichten drumherum, warum die verschollen sind. Es gibt, glaube ich, auch eine Serie dazu, die sich damit beschäftigt, dass es irgendein, ich dachte am Anfang, das wäre so eine historisierende Serie, aber es gibt dann irgendein Monster auf einem der Schiffe und das zerlegt dann die Schiffe. Aber es war, lest euch das mal durch, auf Wikipedia gibt es einen Artikel zu dieser Expedition, das muss wahnsinnig dramatisch gewesen sein. Also die müssen im Packeis eingeschlossen worden sein und dann zum Teil sich auf den Weg gemacht haben und es gibt auch Berichte von den Inuit, die die Schiffe noch irgendwo gesehen haben am Horizont und also muss wahnsinnig tragisch gewesen sein, wie diese Expedition gescheitert ist. Ja.
Selbe Max? Seite wie du, Philipp, Seite 13. Dort wird die einäugige Katze das erste Mal erwähnt.
Ja.
Dann, es lohnt sich wirklich hier auf jedes einzelne Wort zu achten. Die Formulierung, der hat dort ein paar Schuhe an. Es waren an der Hacke aus- und heruntergetretene, einstmals hellbraune katalanische Sandalen, deren Sohlen sich im Zustand der endgültigen Auflösung befanden. Also den Zustand der Auflösung hätte ich noch verstanden. Aber von endgültiger Auflösung zu sprechen in dem Kontext, ist für mich auch wieder kein Zufall. Ja, also man bräuchte das Wort ja nicht. Aber er benutzt es ganz bewusst dort drin, weil er eben genau auf solche Sachen eingeht. Und letzter Satz auf dieser Seite ist wieder eine Referenz zum Einstiegssatz. Da heißt es nämlich, es war fast ein angenehmes Gefühl, aber nicht ganz. Ich liebe sowas. Ich liebe es wirklich, nach solchen Kleinigkeiten zu suchen.
Wo wir gerade bei der einäugigen Katze sind.
Genau, willst du da noch genau drauf eingehen direkt?
Ja, auf zwei Dinge. Nämlich erstens, welches Tier ist es denn bei Ildre?
Eine Eule oder ein Uhu, für mich dasselbe Tier.
Genau, eine Eule, eine einäugige Eule. Also auch die Parallele schon mal aufgemacht. So, und jetzt einäugige Tiere. Erstens, nordische Mythologie, wer war da der einäugige Gott?
Wie heißt denn der? Loki?
Odin.
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 Odin. Odin, der Götterfahrer, also der nordische Obergott, Mufti, der hat nämlich eines seiner Augen an der Quelle der Weisheit geopfert, um in die Zukunft sehen zu können. Eine Parallele, die habe ich nirgendwo gefunden, was ich häufiger dann auch gefunden habe. Der einäugige Kater kommt auch bei Edgar Allan Poe vor, nämlich in der Geschichte der schwarze Kater. Auch noch eine Parallele und steht dort ein bisschen für Verdammnis und Co. und Dunkelheit. Also auch da wieder eine Parallele, die sich aufmachen lässt. Das würde sich lohnen, das auch noch ein bisschen weiter zu verfolgen, gerade mit Odin und der Weisheit. Wir sind ja im nordischen Raum und da liegt auch das nahe. Weil auch, warum auch immer, einäugig. Also es hätte ja auch gereicht, die Tiere irgendwie anders kennzeichnen. Aber explizit dieses Einäugige zu wählen, war so markant, dass es einem gewissermaßen ins verbliebene Auge sprang.
Um die Geschichte und unsere Rezension hier so einen Schnuff voranzutreiben, ich kann jedem Leser empfehlen, lest das ganze Buch und danach nochmal das erste Kapitel. Es sind zahllose Anmerkungen, die sich dann später im Buch wiederfinden. Und das bringt mich zu einer der großen Theorien. Quasi Pauls Träume sind das, was er dann in dieser Anderwelt erlebt. Sei es der Dornenturm, der schon erwähnt wird, oder eben die Keramikwaffenherstellung und all dieser Kram. Es ist alles schon mal da. Es wird alles geforeshadowed, es ist alles schon in seinem Leben vorhanden. Es wird dann quasi nur in diese andere Realität übertragen. In dieser anderen Realität trifft er gleich zu Beginn, in dieser anderen Realität trifft Ildre dann sehr gut auf ihn, denn sie erschießt ihn mit einem Bogen und einem Pfeil. Sie pflegt ihn dann, er erklärt oder bekommt von ihr so ein bisschen die Welt erklärt. Es gelingt auch, dass er überlebt, aber er wird verfolgt von dem Herzog. Da werden wir auf gar keinen Fall sagen, wie das endet, weil sonst ist die gesamte Geschichte dann vorbei. Aber es gibt einen Grund, warum der Herzog was von ihm will. Sagen wir es mal so. Und das wird auch relativ früh klar.
Also ein Herzog einer fiktiven Welt. Also wir sind wirklich in einer Parallelwelt, in einer Anderswelt, die sich eben ein bisschen an die der Artus-Sage auch ein bisschen angliedern lässt. Das hat nichts mehr mit unserer Topografie zu tun und auch nichts mehr mit unserem Gesellschaftsgefüge, mit unserer Flora und Fauna. Es ist sehr unterschiedlich zu unserer. Und dieser Herzog ist Herzog eines fiktiven Herzogtums und verfolgt ihn. Also es muss da in irgendeiner Form auch eine Zeit dazwischen vergangen sein, denn du hast gerade die Waffe angesprochen und die Waffe finde ich einen ganz interessanten Punkt. In der Anderswelt besitzt er die Waffe. Die Waffe taucht dort zum ersten Mal auf.
Genau, er hat sie im richtigen... Das wäre jetzt eine Frage. Was ist denn die richtige Welt hier?
Ich habe gesagt, in der Anderswelt taucht sie zum ersten Mal auf.
Ja, aber wer sagt denn, dass die Anderswelt die Anderswelt ist und nicht das erste Kapitel die Anderswelt? Der Hauptteil der Geschichte spielt in der mittelalterlichen Welt. Ganz richtig, ehrlich, wenn genau, das Buch deswegen, im 14. deswegen, Jahrhundert geschrieben worden wäre das erste Kapitel futuristische Sci-Fi.
Das ist vollkommen richtig, aber in dem Fall ist das
erste Kapitel... Glaube ich nicht, muss ich dir widersprechen, weil er sich in der futuristischen Zeit, wie du das sagst, sich viel sicherer bewegt als in der Anderswelt.
Nein, ist ja richtig. Scheinbar
ja, hast ja recht. Ja.
Feinheiten. Nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt nicht, das ist ja Wortklauberei, also wir bezeichnen es einfach die Welt, die mehr der unseren entspricht, als die normale Welt und das andere ist die Anderswelt. Und dort taucht diese Pistole relativ am Anfang zum ersten Mal auf. Erst später wird erklärt, dass Cohen, also der Chefredakteur des Kyki-Magazins, bei ihm in der Tasche einen Bauplan für diese 3D-gedruckte Keramikpistole findet. So, das bedeutet aber...
Übrigens, by the way, das wird auch schon im ersten Kapitel benannt, dass er dort eine Broschüre für den Bau von zum Herstellen einer Keramikwaffe mittels 3D-Drucker, Seite 20. Also nicht erst Cohen kriegt's. Cohen erinnert uns dann nochmal dran, dass das schon mal da gewesen ist.
Genau, so rum was. Aber das bedeutet ja, also rein von der Chronologie ist es ja so, er pennt in seinem Haus, dann kriegt er diesen Auftrag, er reist nach Norwegen, spricht mit Cohen, geht in diese Serverfarm rein, schaut sich die dort an, dann gibt es die Sonneneruption und plötzlich ist er in der Anderswelt.
Aber das erfahren wir erst später im Text.
In der Mitte. Das erfahren wir erst später im Text. Also wie diese Chronologie war, wie er dorthin gekommen ist, erfahren wir erst später. Schon recht früh ist er dann auch dort. Das führt sich, also das sprieselt sich so ein bisschen auf. Das bedeutet aber schon, dass er auf seinem Weg nach Norwegen diese Pistole bereits gedruckt haben muss. Oder während zwischen, also muss ich schon haben.
Das bringt
mich auf eine andere
Frage, ja.
In dem Moment, wo er sozusagen in die andere Welt hinübertritt, hat er sie schon dabei. Weil in der Anderswelt kann er keine Keramikwaffe 3D drucken.
Was ist denn eure Lösung, wie es zu dieser Anderwelt kommt?
Das machen wir mal ganz zum
Aber Schluss, würde ich sagen. Aber das ist zwingend notwendig. Wenn du hinterfragst, warum er die jetzt auf einmal hat, gehst du entweder davon aus, dass sehr viel Zeit vergangen ist, was nicht möglich ist.
Ja.
Oder dass es eine andere Erklärung, physikalisch relevante Erklärung gibt. Oder du sagst, das spielt gar keine Rolle. Aber wenn du sagst, das spielt eine Rolle, dann musst du erklären, wie es dazu gekommen ist.
Der Punkt ist in dem Fall der, dass ich mich frage, was seine Intention mit dieser Waffe war. Wie alles dazu gekommen ist, ist das andere. Der Punkt ist, er hatte diese Broschüre für diese Waffe.
Aber das führt mich genau dahin, wo ich hin will. Nämlich, es gibt für mich zwei gute Optionen. Es ist ein Traum.
Mhm.
Denn alles, also das sind ganz viele, deswegen passt das auch mit dem ersten Kapitel, das sind alles unterbewusste Dinge, also latente Informationen, die so durch sein Unterbewusstsein wabern und die später in dieser Anderwelt manifest werden. Und zwar in dem Fall wirklich manifest, denn die Waffe ist dann da. Option A. Option B sei später. Aber das
bin ich gespannt drauf?
Ja.
Weil bisher bin ich auch bei Option A, denn alles, was sich später wiederfindet, ist am Anfang um ihn herum. Der Punkt ist nämlich der, dass ich glaube, er verlässt seine Wohnung nicht. Er fährt gar nicht nach Norwegen, sondern er hat diesen Brief bekommen, dass er eingeladen wurde. Er hat diese 3D-Druckanleitung. Es gibt dieses Bild. Alles, was für das restliche Buch notwendig ist, ist in diesem Raum bereits. Und er pennt ein und bastelt aus diesen ganzen Versatzstücken diese Geschichte. Dass er nach Norwegen fährt, dass er zu Cohen trifft, dass er dann in der Serverfarm ist, dieses perfekte Weiß finden muss, dann, dass dieser Sonnensturm kommt, dass er dann in dieser Anderswelt ist. Würde nämlich auch Sinn ergeben, was diese Waffe ergibt, dass sie A, wie du richtig gesagt hast, plötzlich da ist und B, er sagt am Anfang, sie hat keine Munition mehr, aber Iltre kann dann plötzlich trotzdem noch damit schießen.
Sie ist auch die Einzige, die die Waffe benutzen kann.
Dann noch benutzen kann.
Selber, ja.
So, also.
Oh, jetzt muss ich mal auf ein paar Sachen noch eingehen. Wir haben jetzt noch einen Punkt erreicht, an dem ich das Buch mal wieder kritisieren möchte. als die Geschichte in der Anderswelt beginnt, und das fand ich ein bisschen kleinlich, wissen wir nicht den Namen des Protagonisten in dieser Anderswelt, obwohl von Anfang an klar ist, dass es Paul ist. Das ist so eine Art und Weise, halt den Leser nicht für dümmer, als er ist. Es war sofort klar, dass es dieselbe Figur ist. Ich würde vielleicht noch eine Möglichkeit anbringen. Also Philipp, du hast vollkommen recht. Es könnte dieser Traum sein, dass er die Wohnung nie verlassen hat. Es könnte aber auch sein, so war auch vom Gedankengang von mir, dass er tatsächlich in Norwegen ist. Er geht dort in diese Serverfarm rein und er erwacht letzten Endes in der virtuellen Realität. Ich habe eigentlich am Ende des Buchs bloß darauf gewartet, dass jemand den Computer ausschaltet und er wieder dasteht. Das wäre jetzt meine Möglichkeit gewesen. Ein Punkt noch, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, dass das Buch erinnert euch an die Artus-Sage und das und das und das und das. Mich hatte das so ein Stück weit an die unendliche Geschichte erinnert. Diese Reise durch diese verschiedenen Welten in der unendlichen Geschichte findet sich hier bei Kracht auch. Also ich fand das jetzt nicht besonders kreativ, wie er die Welt dort unten beschrieben hat. Was mir allerdings gefallen ist, aber da kommen wir ja nachher nochmal dazu, die Art und Weise, das hast du auch angesprochen, die physikalischen Gesetzmäßigkeiten in der Welt, beziehungsweise die, wie hast du das genannt, die, naja, Norden und Süden sind dort etwas vertauscht.
Invertiert.
Was ich übrigens eine ganz, ganz witzige Idee fand. Das wiederum war sehr kreativ, um das jetzt mal anmerken zu können. Ja, das wollte ich
jetzt mal kurz einwerfen. Jetzt hat Alex quasi meine Auflösung schon vorweggenommen.
Oh.
Du wolltest auf die künstliche Intelligenz, das AI in R, zu sprechen kommen noch? Oder?
Also entweder Artificial Intelligence Reality, AIR, oder Augmented Intelligence Reality, na, das ist wie eine AR-Brille ist, oder VR, je nachdem. Finde ich beides ganz hübsch. Und passend dazu gibt es auch eine Referenz, nämlich auf Seite 74 wird ein Film erwähnt, nämlich AI von Steven Spielberg, den eigentlich Stanley Kubrick drehen wollte. Ein Film, den ich in der Schule in meinem 11. 12. Klasse kurz Filmanalyse gesehen und interpretiert habe. Und jetzt muss ich mich wieder outen, es ist ein hervorragender Film, ich habe in meinem Leben jeden möglichen Rotz gesehen. Ne? Also ich habe Texas Chainsaw Massacre gesehen, Saw, Antichrist, alles. Aber ich habe mich selten in meinem Leben so geekelt wie in diesem Film. Weil ich diesen kleinen Jungen, der aber eigentlich ein fucking Klon beziehungsweise ein Roboter ist, wirklich, ich hasse solche Geschichten. Ich kann es nicht, wirklich. Da läuft es mir, allein die Erinnerung, da kriege ich Gänsehaut jetzt noch. Wirklich, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ich hasse all diese Sachen. Guckt euch gerne diesen Film an. Der ist, fand ich, wirklich kreativ und wirklich schön. Und es ist ein ganz modernes Märchen, wenn man so möchte. Aber es ist wirklich... In jedem Fall, hier wird Artificial Intelligence nochmal erwähnt. Und...
Ja.
Ich finde, das ist keine so schlechte Lösung, um diese Geschichte zu erklären. Und ich habe noch eine dritte, aber das ist jetzt... Und erstmal Alex.
Ja, ich hab das jetzt überhaupt nicht gesagt. Ich habe das jetzt wieder komplett vergessen. Du hast ja die Frage gestellt, warum die Waffe existieren kann, wenn er sie ja scheinbar zu Beginn der Geschichte noch gar nicht gedruckt hat. Auch das würde wieder passen in dieser virtuellen Realität. Er ist ja dort letzten Endes irgendwo in dieser... Also erstmal, wenn wir hier von Science Fiction sprechen, das ist ja ganz wichtig, dass wir haben noch gar nicht gesagt, um welches Genre sich dieses Buch eigentlich handelt. Und wenn wir an diesem Punkt von Science Fiction sprechen, habe ich damit überhaupt kein Problem, wenn die Sache da auf einmal existiert, weil es Science Fiction muss nicht immer alles erklären. Aber wir sind hier letzten Endes auf dem kollektiven Wissen der Menschheit. Und wenn er dort reingerät, dann natürlich kann die Waffe dann auf einmal da sein. Es ist keine Wirklichkeit.
Und jetzt kommt mein letzter Punkt auch wieder. Alex, hast du meine Notizen geklaut? Ich verstehe das nicht.
Entschuldigung.
Das wäre mein letzter Punkt. Ja. Es ist natürlich einfach auch ein literarisches Spiel. Es ist passiert, Punkt. We don't have to explain, we have to do. Und klar, das ist perfekt. Also, warum soll das nicht so passieren? Und allein... wie viel Gedanken wir uns jetzt über die Frage gemacht haben, wie kann das alles sein,
das stimmt.
Erklärt, das stimmt. Warum Kunst und gerade Literatur so großartig ist, weil es geht. Wenn ich sage, ich bin ein riesengroßer, gelber Vogel, der in der Sesamstraße mitspielt, dann heiße ich plötzlich, scheiße, Bibo? Ich weiß es gerade nicht genau, wie er heißt. Oder Elmo? Nein, ich weiß es wirklich nicht. Bilbo? Nee, es war ein Beutlin.
Alles gut, fand ich gut, sehr gut.
Aber wenn der jetzt wirklich Bibo heißt, bin ich echt, echt stolz.
Ich habe keine Ahnung.
Wen suchst du denn?
Diesen gelben
Vogel aus der Sesamstraße, dieses Riesenvieh. In diesem.
Ach so. Ach Gott.
Bibo! Googelt gern mal, das ist ein sehr charmanter gelber Vogel.
Weil du ja gerade gesagt hast, wir sind hier in der Literatur, man kann das auch einfach mal als literarisches Spiel einfach machen. Ja und nein. Weil wenn du ein Buch hast, bei dem du merkst, es ist durchkonstruiert und es entstehen, jetzt vorsichtig ausgedrückt, Logiklücken, ich gucke immer ein bisschen danach. Es muss plausibel sein. In dem Fall ist es vollkommen, es lässt sich erklären und es ist vollkommen in Ordnung. Aber deswegen ist mir das aufgefallen und ich habe es mir aufgeschrieben, dass diese Waffe dann plötzlich da ist und es eben diese zwei Erklärungsmöglichkeiten gibt. Die Möglichkeit mit dem Traum und die Möglichkeit mit dem virtuellen Realität. In beiden Fällen ist es durchaus möglich, dass die Waffe einfach da ist und auch mit Gedankenmunition feuert, sage ich jetzt mal. Deswegen vollkommen okay. Ich würde das Buch trotzdem nicht in die Science Fiction packen, denn an diesem Buch ist nicht viel Science Fiction.
Das ist Fantasy, wenn.
Wenn es ist Fantasy, mehr ist es eine Mischung aus germanischer Mythologie, britischer Mythologie mit der Artus-Legende, also diese Andersweltabenteuer und Gegenwartsgeschichte, Gegenwartsliteratur, also Gegenwartsproblem mit KI und Co. Also eher so ein buntes Mashup. Also weil mit Science Fiction da tue ich mich ein bisschen schwer. Da würde das Buch auch als Science-Fiction-Buch nicht gut wegkommen. Nee. Genauso auch als Fantasy-Buch kommt es auch nicht gut weg. Wenn man es unter der Prämisse lesen würde. Was ich jetzt nicht getan habe, aber dementsprechend würde ich das nicht dort einordnen. Max, du wolltest noch was sagen?
Ich finde grundsätzlich, dass Literatur es auch darf. Also, ich möchte mal einen ganz anderen Punkt aufmachen. Wir suchen nach was ist Konstruktivismus? Wir suchen nach Lösungen für Probleme, die sich uns aufmachen. Mit den Informationen, die wir haben. Jo. Das heißt, wir sehen, wir haben eine Realität A und wir haben irgendein B. Und jetzt suchen wir Lösungen, um von A nach B zu kommen. Und bauen irgendwelche Brücken. Und suchen Anspielungen links, Referenzen rechts, die alle in irgendeiner Form nach B funktionieren. Das ist dieses Konstruktivistische an der ganzen Sache. Ich habe das mit Schülern immer so gemacht. Klassisches Beispiel. Keine Ahnung, meine Schwägerin kommt immer 15 Uhr von der Schule. Sie kommt gerne zu spät. Es klingelt 15.30 Uhr. Wer ist an der Tür? Gehen alle Arme hoch. Naja, die Schwägerin. Dann sage ich, nee, der Postbote. A muss nicht zwingend was mit B zu tun haben. Mit allen Referenzen, wie auch immer. Es ist möglich und es ist sehr wahrscheinlich, aber es muss nicht sein. Und das Konstruktivistische, was wir reinbringen, ist halt etwas, was ich bei Kracht kenne, wo er gerne mal einfach dir den Mittelfinger zeigt und sagt, nö, verstehe ich jetzt nicht. Und grinst sich dann so halb ironisch an. Also, aber genau dieses Spiel macht doch die Literatur hier aus. Das ist das, um was es mir eigentlich geht. Und es war ein sehr erhellender Diskurs an dieser Stelle. Überleiten möchte ich auf Seite 105, nämlich zur großen Eruption. Denn jetzt haben wir hier die großen gelben und roten Feuersäulen aus Plasma. Und dieses Feuer wird immer, wenn die Sonne besprochen wird, wieder als Metaphorik eingebaut. Hatte ich vorhin schon mal so angedeutet, aber das passt natürlich an der Stelle ganz, ganz hübsch. Ja, das wär nur diese kleine Idee noch.
Ich habe noch ein kleines Schmankerl für Alex.
Oh ja, oh, da freue ich mich. Oh. Schmankerl für Alex und Schmankerl für mich.
Und zwar auf Seite 29 spricht ja Iltre über den Tod ihrer Mutter und dort spricht sie über den sogenannten gelben Tod. Was natürlich ein bisschen auf die mittelalterliche Krankheit, den schwarzen Tod, eine Anspielung ist, aber eben, da wir in einer Parallelwelt, in einer Anderswelt leben, ist es eben nicht der schwarze Tod, sondern der gelbe Tod. Den gibt es aber in der Literatur auch schon. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens von dem Autor Robert W. Chambers, der eine Sammlung, die heißt Der gelbe Tod. Ich vermute mal, also ich habe es in seinen englischsprachigen Sachen nicht gefunden. Da gab es nur The King in Yellow, der König in Gelb. Aber ein bisschen was zur Rezeptionsgeschichte dann gefunden, weil der gelbe Tod sich dann vielfach in H.P. Lovecrafts Werken wiederfindet, der ihn wohl häufig zitiert. Und der gelbe Tod ist wohl, oder da geht es wohl um ein Buch, das jeden, der darin liest, Wahnsinn und Tod bringt. Und das wiederum ist die Vorlage für Lovecrafts berühmtes Necronomicon. Fand ich ganz, ganz cool. Also, ob er den gelben Tod jetzt hier einfach nur gewählt hat, weil er gesagt hat, es ist eine verdrehte Welt, es ist eine fiktive Welt, ich brauche nicht den schwarzen Tod, sondern ich nehme eine andere Farbe und nehme den gelben Tod, oder ob er hier sozusagen auch auf die Literaturgeschichte referiert, weiß ich nicht, aber es fand ich eine ganz interessante Sache, als ich mich da mit dem Thema gelber Tod beschäftigt habe. Weil ich tatsächlich am Anfang nicht wusste, ob es vielleicht nicht sogar eine alte mittelalterliche Krankheit gibt, die der gelbe Tod genannt wurde und eben irgendwas anderes war, nur nicht die Pest.
Na gut, wir könnten jetzt hier symbolisch, jetzt muss ich halt selber überlegen, wenn wir im Mittelalter reden, gab es nicht die Farbsymbolik, dass bestimmte Krankheiten eben Farben zugeordnet wurden?
Ja.
Bei Gelb da sowieso eine ganz, ganz, ganz problematische Farbe ist dann später.
Ja, aber ja auch diese Lehre mit den Körpersäften, Die spielt ja da auch mit rein, die wurde ja auch mit Farben zugeordnet zum Teil. Je nachdem, was aus deinem Körper rauskam, war es gelb, war es rot, war es schwarz, was war es noch?
Und vielleicht war es am Anfang ganz einfach eine Gelbsucht. Ja. Alle mit Leberproblemen. Ist aber die gelbe Krankheit, du hast es angesprochen, dass die ja schon bei dem, wie hieß er, W, na wie auch immer du weißt.
Chambers, Robert W. Chambers. Chambers.
Mhm. Gibt es die gelbe Krankheit in der Literatur noch woanders?
Der gelbe Tod.
Der gelbe Tod?
Habe ich jetzt nicht weiter gefunden. Also wird vielleicht noch zitiert worden sein später oder aufgegriffen worden sein. Aber habe ich
so
an sich.
Jetzt so, wo du mich gesprochen hast, ich dachte gleich, du, da kommt jetzt gleich so eine Auflistung mit ganz vielen Geschichten.
Nee. Ich habe das nur in Verbindung mit Lovecraft gefunden. Deswegen dachte ich mir, nehme ich das mit rein, weil Lovecraft ja immer.
Das wird jetzt wieder was für einen Schmankerl für einen Philipp definitiv sein. In der Science Fiction ist das ja sehr häufig, dass die Menschheit irgendwelche Wissenschaftler oder wer auch immer ein ganz neues Material entdeckt. Mhm. Ja, einfach um dann, keine Ahnung, die weitere Geschichte erklären zu können, warum die Raumschiffe oder was weiß ich da auf immer viel schneller sind und viel mehr aushalten und so weiter. Ganz, ganz häufig heißt dieses neue Metall oder was man immer entdeckt, Unobtanium.
Mhm. Stimmt.
Das ist so eine, was hat sich so eingebürgert, dass Science-Fiction-Autoren, auch in Filmen, das Ganze dann Unobtanium nennen und dann jeder weiß, okay, das ist was ganz Neues. Fand ich auch lustig. Ja. Und ich dachte, das ist vielleicht der gelbe Tod. Ist vielleicht genau dieselbe Richtung, aber leider nicht anscheinend.
Nee, scheinbar in dem Fall nicht. Die vier, ich hab's gerade nochmal nachgeschaut, die Vier-Säfte-Theorie, das ist nichts von Valensina, sondern geht auf Hippokrates zurück. Und da gibt's die gelbe Galle, die schwarze Galle, Blut und Schleim. Das sind die vier Säfte. Wobei die jeweils verschiedenen Werten zugeordnet sind. Warm ist gelbe Galle und Blut, kalt ist schwarze Galle und Schleim, trocken ist gelbe Galle und schwarze Galle und feucht ist Blut und Schleim. Und diese vier Säfte müssen sich sozusagen im Einklang befinden, damit der Mensch gesund ist. Und je nachdem, was irgendwie aus dem Körper rauskommt, wenn irgendwas davon nicht im Einklang ist, hat der Körper, also ist man in irgendeiner Form krank und das muss dann mit diverse Betötchen und Mittelchen behandelt werden. Das war jedenfalls die Auffassung der Vier-Säfte-Lehre nach Hippokrates. Und es ist niedergeschrieben im Corpus Hippokraticum. Ja. Und dann gibt es dann noch viel mehr. Also das wird dann noch später verbunden mit den Elementen und mit Farben. Zum Beispiel, können wir mal gucken. Also die Farbe Gelb ist dem Feuer zugeordnet, der Gelbgalle, warm und trocken, bitter, Leber, Sommer, junger Mann, Tertianer und männlich. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Aber das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen, wenn wir da die komplette.
Wir sind wieder im Fantor angelangt.
Ja, genau. Ja. Die mittelalterliche. Wie heißt das? Humoralpathologie.
Genau, und ich würde uns gerne zurückbringen in die Referenzen. Denn Astrid gerne. Lindgren spielt ja eine relativ große Rolle. Und jetzt wäre meine Frage, hat jemand von euch die Brüder Löwenherz
gelesen? Brüder Löwenherz? Jo, aber ewig her. Wahnsinnig traurig.
Also ich kenne es halt gar nicht und ich habe auch nicht nachgeguckt. Habe nur jetzt mehrfach mitgekriegt, dass Figuren auf Astrid Lindgren hier also von Astrid Lindgren stammen könnten und die Idylle und teilweise das Geschreibe, dass es sehr an Brüder Löwenherz erinnert. Vom Inhalt her. Dementsprechend war jetzt meine Frage, inwieweit du da Auskunft geben kannst.
Nur grob. Also es sind die beiden Brüder und der einer der beiden, nämlich Karl Löwenherz, ist schwer lungenkrank. Und dann geht es eben so ein bisschen märchenhaft weiter, dass sein Bruder loszieht oder sie gemeinsam, ich weiß es eben nicht mehr ganz genau, ich weiß nur noch, es ist wahnsinnig traurig, der eine Bruder ist krank. Und sie sind in einer Art Parallelwelt unterwegs, um eben Karl zu retten. Und ich will lieber nicht spoilern, wie es ausgeht. Das weiß ich noch. Also, aber es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte, ein super Abenteuerroman, romantisch. Es ist der Kampf gut gegen Böse, es geht um Mut und um ja, Krankheiten, schwere Krankheiten natürlich auch. Es wird immer wieder gefragt, so, das findet man, wenn man das Buch auch mal irgendwie ein bisschen googelt. Ich hatte es auch schon mal gemacht, weil ich das meinen Töchtern noch mal vorlesen wollte. Es wird so ab 9 Jahren empfohlen, wenn man es vorliest. Aber es ist schon, es ist wirklich echt mies traurig am Ende. Mehr weiß ich aber auch nicht mehr. Da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ich glaube, es ist aus den 70er Jahren.
Okay. Ich wollte nämlich mit euch mal so die Referenzen, also ich hatte jetzt AI, die im Text genannt wird, genannt. Mhm. Du hast die Artus-Sage genannt. Wir hatten Brüder Löwenherz. Habe ich noch was vergessen gerade?
Edgar Allan Poe, wenn wir den schwarzen Kater mit reinnehmen.
Ja. Ja. Dann hätte ich eine, die Alex womöglich auch versteht, oder was heißt versteht, kennt, mehr als Philipp. Nämlich auf Seite 136 unten. Da gibt es nämlich zwei Sätze, die aus meiner Sicht eine Anspielung auf ein anderes Buch sind. Nämlich unten: Der Geschmack und die Beschaffenheit des rohen Fisches erinnerten den Fremden an irgendetwas. Es war vielleicht mehr die Erinnerung an den geschmacklichen Anklang bestimmter Beilagen, die zum rohen Fisch gereicht wurden, dachte er. Egal. Und das mit dem Egal ist in dem Fall tatsächlich nicht ganz unwichtig. Ich möchte dazu einen anderen Satz zitieren. Also es fängt damit an, dass ich bei Fisch Gosch in List auf Sylt stehe und ein Jever aus der Flasche trinke.
Keine Ahnung.
Das klingt nach Kraft.
Das ist der erste Satz von Faserland.
Das ist. Wäre ich nicht drauf.
Und gerade mit diesem Egal hinten dran und dieser Beilage. Das passt zu gut und ich sehe ihn schelmisch lachen. Das ist halt mein Problem. Und ich glaube, irgendwann fängst du dann Dinge zu sehen, die gar nicht da sind. Aber hier muss ich sagen, finde ich auch wieder, ich glaube so ungern, also in mir steckt ja im Innersten so ein Verschwörungstheoretiker, glaube ich.
In jedem von uns.
Wahrscheinlich, aber das.
Eine gute Verschwörungstheorie, da bin ich dabei.
Ja, die muss halt ein bisschen Sinn ergeben. Ja. Das wäre eine. Der Anspielung, auf die ich gekommen bin. Dann, da könnt ihr mir sicherlich, werdet ihr mir sagen, ob ihr der zustimmt oder nicht. Seite 163 unten. Da ist er mit dem Chef der Steinstadt unterwegs.
Mhm.
Und der letzte Satz auf Seite 163 lautet: Komm mit hinaus ins Freie, ich will dir etwas zeigen. So, dieser ganze Text hat ja etwas, also so diese romantische, von der Literaturwissenschaft her, also Romantik als Literaturepoche, die immer wieder hier vorkommt. Und dann habe ich überlegt, komm mit ins Freie, das hast du irgendwo schon mal gehört. Dann habe ich mein kleines, begrenztes Gehirn angeschmissen und festgestellt, da gab es doch was anderes. Komm ins Offene, mein Freund. Und dann habe ich gegoogelt. Und dann ist es mir wieder wie Schuppen von den Augen gefallen. Und dort heißt es, komm ins Offene, Freund. Zwar glänzt ein weniges heute, nur herunter und eng schließet der Himmel uns ein. Weder die Berge sind noch aufgegangen des Waldes, Gipfel nach Wunsch und leer ruht von Gesange die Luft. Trüb ist's heut, es schlummern die Gäng und die Gassen, und fast will mir es scheinen, es sei als in der bleiernen Zeit. Und so weiter und so fort. Das ist der Gang aufs Land von Friedrich Hölderlin. Und da wir hier bleierne Zeit haben, grau, wenn ihr das gesamte Gedicht lest, das passt von der Metaphorik her voll in diese Stadt rein. Sodass ich da wirklich erstmal an Hölderlin denken musste. Das kann man so sehen.
Muss man aber nicht.
Muss man aber nicht.
Was ist noch eine Parallele im Buch zu dieser Stadt?
Die Stadt ist sehr symmetrisch.
Ja, die ist in, die ist in den Fels gebaut. Was ist denn noch in den Fels gebaut in diesem Buch? Am Anfang des Buches?
Nee, muss mir sagen. Weiß ich gerade nicht.
Der Serverraum in Norwegen. Dieses kollektive Gedächtnis, dieses Kollektiv.
Ja, das wusste ich nicht mehr. Krass, ja.
Das ist auch sehr, zumal auf Seite 170, was übrigens Seite 170 spricht eher wieder für die Theorie mit dem Traum, Aber dieses Kollektive wird hier nochmal aufgegriffen. Wer alleine schlafen wollte, galt als eigennützlicher Sonderling und wurde sanft, aber mit Nachdruck davon überzeugt, dass die Kraft der Steinstadt einzig in der Gemeinschaft lag. Ja, die. Jetzt könnte man da auch eine Parallele ziehen zu Serverarchitekturen und Co. Also das eine Festplatte bringt nichts, sondern es ist der Verbund aus vielen, die sozusagen das Internet und künstliche Intelligenz und so etc. möglich machen. Aber, jetzt geht's weiter, vor allem natürlich im Schlaf, dem Wohnort des Traums. Träume waren verehrenswert, sagte eine der Frauen. Durch sie könnte man in andere Welten gehen und bisweilen diejenigen Wahrheiten sehen, die einem hier bei uns verwehrt blieben. Was macht er am Anfang? Er schläft und die Theorie, dass er eben im Traum ist und hier eine Wahrheit erfährt. Die Frage ist, welche Wahrheit? Zu welchem Schluss kommt Paul oder Paul am Ende? Was? Weil am Ende ist dieses ganze Buch ja ein Zirkelschluss. Denn womit endet das Buch? Mit welchem Bild?
War das gerade eine Frage?
Ja, das war eine Frage.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Mit dem Ölgemälde.
Ich war gerade völlig raus, sorry.
Alles gut. Mit welchem, das ganze Buch ist ja ein Zirkelschluss. Und mit welchem Bild endet das Buch denn?
Ja, mit dem, was er in seiner Wohnung hat.
Genau, mit dem es angefangen hat. Mit dem Merlin und Lancelot. Und er ist Merlin und Cohen ist Lancelot, richtig? War das richtig so rum? Ich glaube ja. Er zieht sich doch dieses weiße... Ja. Genau, nach der Paul in seine weiße Kutte gekleidet.
Mhm. Und der andere zieht sich zwischendurch eine Rüstung an.
Genau.
Und sitzt total erschöpft auf dem Pferd, weil er nicht mehr richtig laufen kann.
Richtig. Jetzt könnte man dort die Gralssuche mit reinbringen und Merlin als Lehrmeister und
jo. So much.
It's a never ending story.
So, letzte Anspielung, letzte Referenz auf einen anderen Text. Danach komme ich noch zu meinen großen Theorien und danach binden wir es ab.
Danach machen wir so.
Seite 169.
Jetzt kommt's.
Da könnt ihr mir, glaube ich, beide nicht helfen. Alles aus Fluss und Meer, also der vorletzte Abschnitt, alles aus Fluss und Meer wurde in der Küche verwendet. Sie sahen auf den steinernen Anrichten Seetang liegen in allen Variationen, um daraus Salate und Suppen herzustellen. Es wird alles verwendet dort. Nichts kommt weg und der Hauptnahrungsmittel ist Seetang. Am I right? Philipp, du hast es noch nicht gelesen, aber du möchtest es unbedingt lesen. In Imperium gibt es eine ähnliche Frucht, die für alles notwendig ist. Die Kokosnuss.
Kokosnuss.
Aber wirklich, du lachst dich bei Imperium lachst du dich wirklich tot, weil der wirklich so Veganismus rein, also der ist ein Kokosnuss-Wore. Also er isst nur noch Kokosnüsse. In allen Varianten, Formen, Facetten. Und er versucht dann die Kokosnuss irgendwie nach Deutschland, Europa zu bringen, weil die so vielfältig ist. Ich könnte mich jetzt noch beömmeln. Und das sind halt so diese Kleinigkeiten, die ich ganz hübsch, wirklich einfach nur ganz hübsch fand und an denen ich mich dann erfreuen kann. Jetzt wäre aber meine Frage, wir haben jetzt so die Primärhandlung. Paul will nach Stavanger, Sonneneruption, er ist in einer anderen Welt. Dort macht er verschiedene Reisen. Ist eigentlich eine klassische Heldenreise. Nur, dass sie eben am Ende nicht aufgelöst wird. Ne, der hat noch ein paar Kumpane, die mitkommen. Aber grundsätzlich, so, das ist die Handlung. Das ist die A-Variante. Dann haben wir die ganzen Anspielungen besprochen und verschiedene Referenzen. Es gibt noch hunderte weitere, hundertprozentig. Man müsste jetzt noch genauer lesen, um noch tiefer reinzugehen. Aber eine Frage, die sich natürlich aus meiner Sicht definitiv stellt, ist, was soll das alles? Was will uns der Autor auf einer großen, auf der letzten Metaebene mit diesem Text sagen?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das war meine Frage an euch erstmal. Und danach mache ich ja das große. Ja, ich kann ja nicht die ganze Zeit reden.
Ach so, ist richtig. Die Ebene hat sich mir tatsächlich nicht erschlossen. Und da bin ich ein bisschen bei dem, was Alex am Anfang gesagt hat. Die ersten zwei Drittel des Buches lesen sich wirklich ganz gut. Danach wird es auch einfach inhaltlich ein bisschen langweilig. Dieses ganze Rumgepimmel dort im Süden, dort, also am Anfang ist es noch eine gute Geschichte. Am Ende ist es hauptsächlich Literatur, möchte ich das jetzt mal formulieren. Dann muss er nämlich den ganzen Quatsch wieder einfangen, den er dort ausgelegt hat. Und dann ist das also es geht am Ende auf. Er macht, wie gesagt, diesen Zirkelschluss auch zu diesem Bild zurück und weiß der Geil, ja. Aber es endet, wie es beginnt, mit einer Reise. In dem Fall jetzt die Reise von Merlin und Lancelot beziehungsweise Paul und Cohen zu den Bergen. Was sie dort suchen oder finden, weiß ich nicht. Da bin ich wieder beim Heiligen Gral. Das ist für mich so eine Gralssuche, auf die sie sich begeben. Auf okay. Die Antworten, die Zukunft ihnen geben mag. Allerdings eben nicht die Zukunft, weil wenn wir das nach deiner Interpretation vom Anfang lesen, ist es ja eher eine Reise in die Vergangenheit.
Mhm. Alex?
Jetzt habe ich ein kleines Problem, weil das wird jetzt ein sehr... Ich müsste eigentlich eine Triggerwarnung jetzt mal rausgeben, damit ich jetzt hier nicht...
Trigger oder Spoilerwarnung?
Anspreche. Nee, Triggerwarnung.
Okay, dann gib mal kurz die Content-Note.
Kannst du nachher vielleicht rausschreiben. Es geht um Selbstmord. Hat nichts damit zu tun. Tatsächlich hat der mir hier gefehlt, weil dann hätte das Buch vielleicht Sinn gemacht. Also, kurzum, ich hab ja ein Buch, Factory Town nennt sich das, ist also ganz komisch, der reist in eine Stadt, weil er dort jemanden suchen soll, ein junges Mädchen soll er dort suchen und er kennt die Stadt von früher noch, diese Stadt hat sich aber verändert und die verändert sich auch aktuell ganz stark, also Türen und so weiter sind am nächsten Tag an einer ganz anderen Stelle am Gebäude, als es heute sind. Ganze Stadtteile, die er von früher kennt, sind weg, als hätte es nie gegeben. Ja, während Stadtteile, in denen er gestern war, irgendwie heute auf einer ganz anderen Position in der Stadt wiederzufinden sind. Die Leute sind teils unfassbar aggressiv. Viele sind krank, etc., etc. Und am Ende der Geschichte kommt er raus, er ist im Sterbeprozess. Das, was er diese letzten 3-4 Tage, die er durchmacht, macht er im Sterben durch. Und das ist eigentlich letzten Endes sein Hirn, was dieses Gespinst, diese Stadt vor ihn und für ihn entstehen lässt. Und ich hatte während des Lesens von R tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, eben weil das so ein bisschen abgehoben, so ein bisschen strange ist, was er dort beschreibt, dass, das hat mir eben, das meinte ich, das hat mir am Ende so gefehlt, diese Metaebene, dieser Punkt, der das Ganze überhaupt in die Metaebene hebt, den habe ich ja nicht gefunden und das hätte hier, und ich hatte dort an Factory Town eben auch gedacht und dort irgendwo das Sterben des Protagonisten irgendwo vom inneren Auge gehabt, das gab es aber nicht. Deswegen bin ich da auch ganz bei Philipp. Ich kann nicht erklären, was das Buch mir eigentlich letzten Endes sagen will, was sehr schade ist, weil es ist eine sehr anständige Erzählung vom Sprachlichen her, von der sprachlichen Seite her. So, jetzt habe ich es eigentlich schon gesagt, jetzt habe ich Spoilerwarnung, wollen wir sie reinnehmen und jetzt erzähle ich doch die ganze Geschichte,
ja, ist okay. Warum
ich die reinnehmen
wollte. Ich finde
das
vollkommen
okay. So, ja. Dann möchte ich euch jetzt meine Idee mitteilen. Die braucht ein bisschen länger, um sie ausholend dann klar zu machen. Und vor allem, ich muss dann mehrfach auf den Text verweisen, damit das insgesamt Sinn macht. Aus meiner Sicht handelt es sich hier um einen sehr großen, also eine Kritik an der Moderne, vor allem an der Postmoderne, wenn man das so sagen möchte. Aus diesem Grund passen natürlich auch die Gegenüberstellung von einer Jetztzeit, in welcher Form auch immer die geartet ist, und einer mittelalterlich-romantisch-mythischen Zeit gegeneinander. In der Jetztzeit hat unser Protagonist einen Job, der völlig nichtssagend ist. Das wird das erste Mal deutlich, als er erklärt, was er da tut. Nämlich, er räumt Häuser ein, macht Fotos, und damit es bewohnter aussieht, als es eigentlich ist, Aber anstatt, dass er es drin lässt, er räumt es danach wieder genauso aus. Es ist eine völlig irrelevante Tätigkeit, die er dort vollbringt, bei der nichts haften bleibt. Es bleibt nichts hängen, es ist wirklich rein ästhetisch. Und die Sinnentleertheit wird ganz deutlich bei dem Auftrag in Starwanger, er soll einen Raum weiß malen. Er soll das perfekte Weiß finden. Also wenn das nicht First World Problems sind, dann weiß ich es auch nicht mehr. Was macht unser Protagonist auf seinen Orkney-Inseln? Der fährt zum Bäcker als wahrscheinlich einziger der gesamten Insel, weil man das so macht, mit dem Fahrrad, was ihn auch aufregt, weil es völlig unfassbar anstrengend ist und total unpraktikabel, und kauft als einziger beim Bäcker ein Brot, wo nicht mal jemand da ist. Ja, also auch die Vereinzelung des Menschen, er trifft ja niemanden, außer einen, und vor dem hat er direkt Angst, dass der irgendwas sagen könnte und ihn als Fremden kennzeichnet. Demgegenüber sind wir in der anderen Welt, wo alles so ein bisschen idyllischer ist und so weiter. Und vor allem dann spätestens in der Steinwelt, die so der Gegenentwurf dazu ist. Philipp hatte das Kommuneartige darin schon angesprochen. Das Solidarische. Diese Konzepte stammen schon aus dem 18. Jahrhundert und Marx hat die mal mit bei sich aufgenommen. Ich habe den genauen Begriff gerade vergessen. Aber dieses gemeinsame Leben passt da ganz gut rein. Und dann kommen wir zu diesem Fortschritt-Rückschritt-Ding, was übrigens auch sich in der Geschichte Cookies sehr deutlich macht. Diese Zeitung ist eine völlig unsinnige Sache. Es geht um Vintage, um den Letzten, der das macht, blinden, nutzfreien Ästhetizismus, was ja selbst Cohen als Gründer und Chefredakteur sagt, ja, das ist eigentlich bloß Quatsch, was wir machen. Also wir behalten jetzt die Leser, die wir noch haben, aber eigentlich interessiert das ja eh keine Sau. Was übrigens am Ende auch dazu führt, mit dem Abhauen von Paul, dass sich Cohen ja dann ins Leben nimmt mit den Tabletten. Und jetzt kommen wir zu dem, wo die große Kritik kommt, nämlich in der Steinwelt. Dort heißt es nämlich, also er gewöhnt sich an diese Steinwelt und sagt, alle Dinge, pflanzliche Sachen, sind dann für ihn mit einem Mal artifiziell, Blätter und Bäume wieder die eigentliche Natur. Er hat sich an diese einfache Welt, in dieser Steinwelt, wo es nichts außer Fisch und Seetang gibt, so gewöhnt, das passt für ihn perfekt. Und wenige Augenblicke später, auf Seite 205, heißt es dann, nach 10 oder 15 Tagen erreichten sie die grün bewachsenen Gestade des Nordlands, die monotonen, vertrauten Steinplatten, die Sicherheit und Gewohnheit versprochen hatten, verschwanden nach und nach, und den sichtlich bewegten Menschen an Bord zeigte sich nun links und rechts eine üppige und wild wuchernde Welt des Überflusses und des satten Wachstums. Also Überfluss und satter Wachstum heißt, wir sind quasi jetzt von dieser kommuneartigen, in der Vergangenheit linken Urgesellschaft jetzt in der Gegenwart wieder angekommen, in der die Welt voll ist mit Wachstum, Wachstum aber im kapitalistischen Sinne und Überfluss im kapitalistischen Sinne. Und zuerst sind die sich unklar, was sie damit anfangen sollen, doch nach und nach gewöhnen sie sich daran. Da heißt es nämlich auf Seite 207, es war gut zu sehen, ganz unten auf Seite 207, es war gut zu sehen, dass die Heimkehrer aus dem Süden, denn dieser Stamm stammte ja eigentlich von dort und war bloß ausgewichen in diese Steinstadt, sich rasch an den organischen Überfluss hier gewöhnten. Es war fast so, als sei der Norden ihre angestammte Heimat, als hätten sie den asketischen Rand der Welt dort unten am Eismeer jetzt schon vergessen. Okay, also sie gewöhnen sich an diese neue Welt. Und Seite 211 macht es dann ganz auf oder zu, wie auch immer, auch dort letzter Abschnitt, wieder im Freien beluden sie das Pferd und verließen diesen schwermütigen Ort. Vielleicht würden die Steinstädter ja hier einziehen, wenn ihnen Goos zu karg werden sollte. Dann würden sie die Galgen abbauen und das Brechrad. Hoffentlich blieben die Südländer anständiger, lebten sie einmal hier. Cohen murmelte, Die Menschen würden ihre Selbstlosigkeit schon wieder verlernen. Und jetzt machen wir das Ganze wieder groß. Und das ist die Entwicklung des Menschen, nämlich mit dem Fortschritt. Es gibt kein freiwilliges Zurück im Fortschritt des Menschen. Das heißt, sobald du den Überfluss einmal genossen hast, wirst du nicht wieder sagen, ich nehme das, ich brauche den nicht. Du willst ihn immer haben. Nimmt dir jemand etwas weg, fühlst du dich schlecht. Und die Südländer haben sich quasi an ihre Einöde gewöhnt und haben das Beste draus gemacht und führen ein kommuneartiges, wahnsinnig glückliches Leben, sind unfassbar freundlich, spielen miteinander. Es ist wirklich eigentlich ein Utopia. Aber der Fortschritt der Welt und in dem Fall der Fortschritt der Geschichte führt sie aus diesem kommuneartigen Wesen wieder zurück in den Kapitalismus oder vorwärts in den Kapitalismus, bei dem davon auszugehen ist, dass dieses glückliche Leben abhanden kommen wird für den Überfluss und den Wachstum. Der allerdings leider auch, und das sieht man dann bei Paul, in völligem Nihilismus und der Abwesenheit von Werten, von Traditionen, von Inhalten, von Dingen, die wichtig sind, stattfindet. Und dass diese Dekadenz ist die aus meiner Sicht die große Kritik dieses Buches. Diese Dekadenz des Westens wird hier aus meiner Sicht kritisiert. Und das passt, deswegen habe ich das Ganze am Anfang angemerkt, zu 1979. Denn die sind so dekadent, dass sie das alles mitmachen. Und wie gesagt, der eine stirbt dafür und der andere geht dann einfach bis ins chinesische Arbeitslager, weil er einfach seinen Weg weitergehen muss. Ich will da jetzt nicht genauer drauf eingehen. Aber ist diese Interpretation von mir soweit erstmal nachvollziehbar?
Ja, absolut.
Prinzipiell schon. Ich hätte bloß das Problem, also das, was du jetzt hier beschreibst, also dann haben wir von den 200 Seiten des Buchs, die Kritik lässt sich auf 10 Seiten runterbrechen. Wozu hast du denn das ganze Buch gebraucht?
Na, du musst ja erstmal da hinkommen.
Also das ist vielleicht bloß, ja, man muss da mal hinkommen. Also dann, ich würde das vielleicht als Teilaspekt sehen, aber nicht als die große Aussage des Buchs.
Naja, du wirst ja trotzdem noch eine Geschichte erzählen. Na, dann, klar, könntest du das jetzt in 10 Seiten zusammenfassen, dann wäre es halt ein Essay und das würde in der Zeitung veröffentlichen als Gesellschaftskritik. Fertig, gut, danke. Aber dann wäre es natürlich keine Geschichte
mehr. Am Anfang den Protagonisten, der von seinem Leben angeödet ist und vielleicht auch so langsam erkennt, wie unnütz seine Arbeiten eigentlich sind, was übrigens auch falsch ist. Er wird schließlich dafür bezahlt und wenn andere das verlangen, dann kann er das ja auch machen. Und dieses Wohnung einrichten, damit die Häuser irgendwo oder die Wohnungen verkauft werden, Das macht jeder Werbefachmann, muss das drauf haben.
Das ist ja nicht der Punkt. Es geht darum, das ist ein Symbol. Dieser Job ist ein Symbol für das gesamte Motiv, auf das er am Ende hinaus will. Und Alex, ich muss dir insoweit widersprechen. Du kannst die Metaebene von Der Herr der Ringe sehr leicht runterbrechen. Es geht um den Ersten Weltkrieg.
Ja, natürlich.
Also er verarbeitet den Ersten Weltkrieg, diese Schützengräben. Ja, aber das heißt doch noch lange nicht, dass wir das deswegen die gesamte Geschichte auf wir kämpfen kurz in dem Krieg in Schützengräben runterbrechen.
Nein, ich wollte ja darauf hinaus. Also du hast am Anfang die ersten 10 Seiten und vielleicht am Ende die letzten 10 Seiten, wo die Menschen das süße Leben in Anführungszeichen erkennen. Das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig, um, sag mal jetzt, deine Metaebene zu erklären. Sicherlich brauchst du eine Geschichte dazwischen, aber die zielt mir zu wenig darauf ab.
Meine Meinung. Ich finde schon, weil Paul sucht ja irgendwas. Und da bin ich wieder bei meiner Gralstheorie. In Kombination mit dem Zeitstrahl und dem Blick in die Vergangenheit am Anfang auf dem Merlin-Bild, dem Merlin-Lancelot-Bild. Sie wenden sich ja am Ende dann davon ab. Paul und Cohen wenden sich am Ende davon ab. Sie lassen ja dann die Steinstädter in ihrer neuen Idylle und ziehen hin auf der Suche eben vielleicht nach einer neuen Gesellschaft, nach einer neuen Gesellschaftsform, nach einer neuen Idee des gesellschaftlichen Lebens. Und das kann also rein vom, vom Aufbau klingt es so wieder in Hinsicht, also wie der Hinsicht, dass man sagt, okay, wir bewegen uns wieder zurück auf eine altere Gesellschaft, auf das, was wir früher hatten, die Werte, die wir früher hochgehalten haben, weg von dieser nihilistischen Gesellschaft. Das wäre das die Parallele zu dem Zeitstrahl am Anfang. Und wieder zurück zu den alten Werten. Aber das ist so. Also ich sehe das schon, das meinte ich aber damit, am Ende ist das Buch für mich Literatur und die Geschichte ist quasi Gefäß, um diese Ideen zu transportieren. In dem Fall macht Kracht das aber sehr gut.
Würde ich so tatsächlich gar nicht sagen. Also man muss schon wirklich suchen, um auf diese einzelnen Aspekte zu kommen und ich finde, die Geschichte funktioniert auch völlig ohne das. Das ist eine interessante Geschichte. Also es ist jetzt nicht so...
Das ist das Problem an dem Buch, ne?
Ja, also ich glaube nicht, dass die Geschichte so funktioniert. Also ich glaube, wenn du die Geschichte nur auf der ersten Ebene liest, und zwar nur auf der erzählerischen Geschichtsebene, legst du das Buch weg und sagst, ja, war nett und hast es innerhalb von einem Vierteljahr vergessen. Safe.
Wie jede Geschichte.
Nee, eben nicht wie jede Geschichte.
Aber da können wir ja gerne geteilter Meinung sein. Ich stelle nur gerade fest, warum ich kein Literaturwissenschaftler geworden bin, hauptberuflich. Weil jetzt müsste man natürlich reingehen und sagen, okay, das nächste Dreivierteljahr beschäftige ich mich mit jedem einzelnen Wort dieses Romans und nehme das völlig auseinander und forsche dazu. Und dann könnte man das jetzt noch tiefer betrachten und Aufsätze dazu schreiben, gegebenenfalls promovieren, wie auch immer. Aber so doll interessiert es mich jetzt auch nicht. Na, also wie immer, das würden mir meine damaligen Hochschulprofessoren und Dozenten auch jederzeit wieder vorwerfen. Ja, das sind sehr gute Ansätze, gehen Sie da mal tiefer rein. Und da hätte ich jederzeit gesagt, nee, so doll, also muss jetzt auch nicht sein, so doll interessiert es mich jetzt auch nicht. Es hat mir dahingehend nur Spaß gemacht, diese eine Idee so herauszufinden. Die könnte man sicherlich jetzt noch vertiefen, möchte ich aber nicht. Stattdessen würde ich euch fragen, habt ihr noch anderes, was zwingend noch besprochen werden muss, oder wollen wir jetzt in die Abschlussplädoyers kommen?
Wir können gerne jetzt den Sack zumachen.
Wollen wir diesmal die rückseitige, also quasi rückwärts das machen vom ich nenne es mal das Hinspiel der Kurzeinschätzung? Jo, quasi ich mache den Anfang, du das die Mitte und Alex deckt das Sandwich zu.
Jawohl.
Okay. Wie man vielleicht gehört hat, ich bin großer Kracht-Freund und Eurotrash fand ich nicht so prima. Stattdessen, er hat mir wieder richtig gut gefallen und die Handlung als solche ist jetzt nicht weltbewegend, aber für mich als kleines Trüffelschweinchen auf der Suche nach verschütteten kleinen Referenzen, Anspielungen, Doppeldeutigkeiten, Hinweisen auf Metaebenen ist dieser Text ein Paradies und ich bin deutlich fündig geworden. Ich stelle immer wieder fest, dass ich mich auch danach, nachdem ich es ausgelesen habe, wieder gern tiefgreifend mit einem Text beschäftige und versuche rauszufinden, was drinsteht. Und was man vielleicht noch alles raushören kann. Nicht so auf der Philipp-Ebene, der dann bestimmte historische Sachen ergoogelt, sondern indem ich auf dem Balkon sitze und sehr lange drüber nachdenke, was das jetzt alles soll. Ich finde beide Wege ganz witzig. Mir hat das Buch wirklich gut gefallen. Und ich überlege noch eine schöne Maßeinheit, die man hier nehmen könnte. Habt ihr eine gute Maßeinheit? Ich gebe 8 Schweizer Militärfahrräder.
Okay.
Okay. Und.
Ne, kurz sortieren. Also, ich kann diese Idee, sich einem Text zu nähern, sehr gut verstehen, indem man anfängt, diese Versatzstücke rauszusuchen. Ne? Also, Max hat das ja gerade ganz schön beschrieben. Er denkt dann lieber über den Text nach noch ein bisschen. Ich suche dann eher nach historischen Dingen. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich habe mich durch dieses Buch wieder mit ganz vielen Sachen beschäftigt, sei es jetzt eben der Artus-Legende, sei es der HMS Terror und der HMS Erebus, also diesen beiden Schiffen und den dazugehörigen Expeditionen und so weiter. Also das macht mir große Freude daran. Allein deswegen hat dieses Buch schon etwas geleistet. Am Ende war die Geschichte für mich okay. Die war gut, an die werde ich mich aber nicht ewig erinnern. Auch diese Grundprämisse, diese Gegenwartskritik, diese Kritik an der Übersättigung des Westens, ich kann sie nachvollziehen, ich teile sie bis zum gewissen Grad, aber sie ist jetzt eine von vielen Kritiken. Das ist jetzt nichts bahnbrechend Neues. Er ist jetzt nicht der Erste, der die westliche Dekadenz anprangert und sagt, höher, schneller, weiter geht's irgendwann nicht mehr. Tatsächlich haben wir solche Literatur auch schon von vor 50, 60 Jahren. Also der Kapitalismus wurde schon früher angeprangert und sein Ende hervorbeschworen und gesagt, naja, Freunde, irgendwann ist Schicht. Ewiges Wachstum gibt's nicht. Der einzige Unterschied ist, dass vor 50, 60 Jahren wurde das prognostiziert, dass es bis dorthin kommen kann. Und der Unterschied zu jetzt ist, wir sind an diesem Punkt. Wir merken jetzt die ersten Ausläufer dessen, dass Wachstum nicht immer möglich ist. Und das kommt jetzt langsam bei uns an und langsam muss die Gesellschaft, mittlerweile schnell muss sich die Gesellschaft, irgendein anderes Konzept dafür einfallen lassen. Ansonsten rauschen wir auf eine sehr, sehr große, wie heißt es doch so schön, Welt im Umbruch zu. Und von daher sind es bei mir nur 7 Schweizer Militärfahrräder, weil im Großen und Ganzen der Text mir Spaß gemacht hat, ihn zu lesen. Es war viel drin, mit dem man sich wieder beschäftigen könnte. Und die Diskussion hat gezeigt, dieser Text bietet echt viel. Allerdings auch wieder, hätte ich ihn für mich alleine gelesen, wären es wahrscheinlich nur 6 Punkte gewesen. So, durch die Diskussion hat er natürlich nochmal extrem dazugewonnen. Aber wirklich innovativ war jetzt auch nicht viel drin.
Okay. Philipp, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich weiß gar nicht, wann ich mal ein Buch gelesen habe, bei dem ich jetzt auch am Ende nochmal so lange überlegen musste, was ich eigentlich sagen soll. Ich hatte jetzt immerhin eure beiden Reden Zeit, mir Gedanken darüber zu machen. Ich weiß es immer noch nicht so ganz. Es ist wirklich ein merkwürdiges Buch. Jetzt nicht abwertend gemeint. Es ist, und dabei bleibe ich, wirklich herausragend geschrieben. Also ich hatte, wo ich angefangen habe, das Buch zu lesen, wie gesagt, ich hatte doch den alten, in Anführungszeichen, den alten Kracht im Kopf. Hat jetzt meiner Meinung nach mit überhaupt nichts mehr zu tun, also mit Faserland. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie er hier geschrieben hat. Und gleichzeitig ist es ein Buch mit, für mich persönlich, sehr wenig Inhalt. Nach wie vor, ich habe keine Ahnung, was mir das Buch eigentlich sagen will. Und das habe ich, glaube ich, ganz, ganz selten erlebt. Ein Buch für mich persönlich, was mir nichts gibt, aber über das ich eigentlich gar nicht schlecht reden kann, weil es so gut geschrieben ist. Das ist ein Kunststück, das muss man auch erstmal hinbekommen. Deswegen ist das jetzt vielleicht auch gar nicht schlimm, in Anführungszeichen, dass das Buch jetzt so wenig Inhalt hat. Was aber schlimm ist, das ist mir tatsächlich hat die Diskussion jetzt dafür gesorgt, dass ich das Buch jetzt vielleicht fast noch etwas schlechter als im Vorfeld bewerte. Max, du hast vom Trüffelschwein gesprochen, was du so gerne bist. Diese Referenzen, du hattest irgendwann mal mittendrin gesagt, es gibt 100 weitere oder vielleicht noch mehr. Und wir hatten ganz am Anfang eine Diskussion, da waren wir auf Seite 13, ich glaube, das war mit der einäugigen Katze, und dann habt ihr noch von der Referenz gesprochen und von der Referenz gesprochen und von der Referenz und das kann man noch und das kann man noch, etc., etc. Da muss ich jetzt mal vielleicht auch so Richtung Autor sagen. Also was, wenn das wirklich stimmt, wenn das alles Referenzen sind, die Christian Kracht ganz bewusst und absichtlich und im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte in das Buch reingebracht hat, was soll dieser Quatsch? Erzähle deine Geschichte, aber erzähle sie nicht mit Hilfe anderer. Also was sagt denn das aus, wenn ein Buch per se eigentlich fast nur noch aus Referenzen besteht? Ja, was sagt das vielleicht über den Leser auf, der genau das braucht? Und wir hatten jetzt ja schon einige Bücher, in denen die Autoren eher durch Referenzen als durch Inhalt geglänzt haben. was gibt mir das denn? Gib mir deine Geschichte, aber gib mir nicht hier irgendwelche Versatzstücke aus anderen Epochen, Zeiten, Büchern, Geschichten, Märchen etc. Das, also wo wir auf Seite 13 waren, dachte ich mir dann auch, ey Junge, machen wir jetzt echt eine dreistündige Diskussion und suchen hier alle Referenzen raus. Und ihr habt ja vollkommen recht, es dürfte ja noch viel, viel mehr drinne sein. Ne? Also ich weiß nicht. Und das Interessante an dem Buch aus, ich habe das Buch vor vier Wochen vielleicht sogar schon beendet. Es liegt immer noch so mit den drei Fragezeichen vor mir, wie ich es weggestellt habe. Irgendwie, auch die Diskussion hat jetzt nicht wirklich dazu beigetragen, dass ich das Buch jetzt für mich persönlich besser erschließen kann. Ich weiß nicht, was ich von dem Buch halten soll. Das Schlimme ist, es ist fantastisch geschrieben. Und das funktioniert auch. Wenn man das mal alles andere weg ausblenden kann, dann ist das ein Buch, was du echt gut lesen kannst. Wenn das nicht schlimm ist, dass dir das Buch nicht viel gibt. Und deswegen würde ich dem Buch... Es ist, sagen wir mal, es gibt den einen Extrapunkt für wirklich das schriftstellerische Talent, welches hier drin liegt, im Schreibstil. Deswegen gebe ich dem Ganzen 6 Schweizer Fahrräder. Also ansonsten wäre es... Mal gucken, vielleicht rede ich über das Buch in ein paar Monaten anders. Wäre nicht das erste Mal, dass sich die Meinung über ein Buch mit der Zeit dann doch nochmal ändert. Aber aktuell... Wies ich nicht.
Okay, dankeschön.
So, genug geschimpft.
Ich habe mir das auch mal aufgeschrieben. Referenzen in der Literatur als Sonderfolge können wir auch sehr gerne mal drüber sprechen, wie der Anteil da sein sollte und was wir davon generell halten. Ich habe da eine ganz eigene Meinung dazu und finde, das ist ein sehr diskutables Thema.
Ja, haben wir schon 2 Sonderfolgen heute ausgemacht. Ja.
Müssen wir noch ein bisschen das Jahr füllen. So, habt ihr noch eine kurze Anmerkung? Ansonsten bedanke ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dranbleiben. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch erstmal einen... Max, du guckst so fragend? Nee, gut. Gut. Wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns dann beim nächsten Mal mit einer neuen Sonderfolge und einer neuen Buchbesprechung im nächsten Monat. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.
Ciao.